Okay, es gibt heute eine neue Buchclub-Folge und anwesend sind Thilo, Coco und Kati, die das Buch sogar ganz gelesen hat.
Ich auch.
Ich möchte sagen,
alle haben das Buch ganz gelesen, aber Kati ist ja bekannt dafür, dass sie Bücher auch gerne mal abbricht.
Ja, das stimmt.
Und aus dem Grund ist es, glaube ich, extra besonders, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin auch ein bisschen stolz. Ich wollte das nicht so stehen lassen wie in der Wandfolge, als wir die Wand besprochen haben, die ich ja nicht zu Ende gelesen habe.
Immer noch nicht.
Und so ganz nett am Anfang, so voll cool, dass sie das da auch so dazu steht. Immer noch nicht hast du die Wand zu Ende gelesen.
Naja, wir haben sie ja dann wirklich ganz schön ausgiebig besprochen, von dem her dachte ich weiß ja dann schon, was passiert. Genau, aber Lazar.
Musst du wissen.
Okay, ich gehe da mal. Aber ich bin sehr stolz, dass ich es zu Ende gelesen habe und deswegen freue ich mich auch, dass ich heute auch mit dabei sein darf.
Du hast gerade das Wort, ja, den Titel gesagt. Mhm. Wollen wir kurz einmal anfangen mit,
ja,
welches Buch haben wir gelesen? Worum geht es in dem Buch?
Genau, wir wollen ja heute eine Folge produzieren, die ein bisschen strukturierter ist. Und deshalb wollen wir auch damit anfangen, um was geht es in dem Buch und wer ist eigentlich der Autor? Willst du sagen, um was es in dem Buch geht?
Ja, viel Glück.
Ja. Kann ich gerne machen, ich versuche es kurz zu halten. Genau, Lazar, glaube ich, spricht man es aus. Es geht um die Familie von Lazar und es geht um die Familie von Lazar ist eine Adelsfamilie, die wir durch die Wirren der Zeitgeschichte begleiten. Also quasi durch die Umbrüche ins 20. Jahrhundert, genau, und durch den Zweiten Weltkrieg, durch Revolutionen, Enteignung und dann letztendlich auch zur Flucht. Genau. Und wir begleiten die Geschichte, die Familie dabei, wie sie das erlebt, ganz knapp gesagt.
Es ist, glaube ich, ein klassischer Familienroman, so bezeichnet so eine
Familiensaga.
Familiensaga. Davon gibt es viele. Ich glaube, die berühmteste ist Vom Winde verweht.
Die Buddenbrooks.
Die Buddenbrooks in Deutschland.
Hätte ich getippt, ja.
Ja, also das ist ein Genre, was auf jeden Fall ein klassisches Genre ist. Und was mich aber überrascht hat, das gleich am Anfang, ist es dann dafür eigentlich ganz schön dünn. Dafür ist es kein dickes Buch normalerweise.
Nee, sorry, ich muss jetzt aufhören.
Okay. Ja. Wir kommen ja gleich dazu, was jeder über dieses Buch denkt. Ja.
Es ist ein nicht so dickes, aber sehr dichtes Buch.
Ja, das stimmt.
Das ist sehr gut.
Eigentlich begleitet man ja manchmal Menschen über mehrere Jahre und dann sind die Bücher extrem dick schon. Und dafür, dass man ja nicht nur eine Person, sondern eigentlich eine Familie über Generationen begleitet, ist es wirklich ein sehr dünnes Buch.
Mhm.
Aber ich fand auch, es war okay von der Länge.
Ja, dann frage ich doch mal direkt in die Runde rein. Es ist ja ein mega gehyptes Buch.
Ja.
Und ich würde fast behaupten, mein subjektives Gefühl sei, dass nicht alle von diesem Buch hier in dieser Runde überzeugt sind. Liegt es möglicherweise daran, dass es so krass gehypt ist auch?
Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht, weil jetzt andere Bücher, die gehypt sind, wo ich mich lange gewehrt habe und dann gelesen habe und dann war ich auch hyped, die gibt es ja auch. Und bei Lazar, ich tue mir richtig, weil wirklich, ich denke seit Tagen darüber nach. Ich habe dreimal dieses Buch angefangen zu lesen. No joke, das mache ich nie. Und jetzt, vorgestern, als ich gestern in Brandenburg festgeeist war, habe ich es nochmal von vorne gelesen. Also ich glaube, ich bin zu dumm. Ich sage es jetzt.
Zu dumm?
Ich glaube, es liegt nicht am Buch. Ich glaube, ich bin zu dumm. Ich habe alleine auf den ersten, guck mal, wie viele Notizen ich da drin habe. Das habe ich nie. Wer ist hier wer? Wer ist Imre? Wo kommt denn Imre jetzt auf Seite 12 her? Da habe ich sogar meinen Freund Gibran angerufen. Wer the fuck ist Imre? Wer habe ich null verstanden? Also ich glaube, ich bin nicht die Zielgruppe für dieses Buch gewesen.
Interessant, dass du das sagst mit den Namen, weil ich hatte auch Probleme. Ich habe mir für heute dann nochmal extra so mit ChatGPT zusammen so eine Aufstellung der Figuren, weil ich immer nicht so richtig wusste, wer wann plötzlich kam.
Ich habe mir tatsächlich auch so eine Auflistung gemacht, also die Namen und auch die Zeitpunkte, durch die wir sie begleiten, weil ich dann auch, weil es manchmal sehr schnell voranschreitet, das Buch.
Ich habe mir auch irgendwann während des Buchs gewünscht, so auf der letzten Seite, dass es wie so mal so einen Stammbaum der ganzen Familie gibt, wer eigentlich wann da war. Und weil ich mir auch versucht habe, so ein paar Kategorien zu überlegen, dachte ich so, wie spannend wäre es eigentlich, über seinen Lieblingscharakter zu sprechen. Und dann habe ich selbst darüber nachgedacht, wer mein Lieblingscharakter ist. Und darüber können wir auch gleich sprechen. Vielleicht habt ihr ja Lieblingscharaktere, aber ich hatte keinen. Also ich glaube, weil einfach alle Charaktere für mich irgendwie auch sehr, also man konnte zu keinem eine Bindung aufbauen und es waren so viele und das passiert mir auch selten, aber ich war ab einem gewissen Punkt auch verwirrt, wer ist.
Ja.
Hab die, glaube ich, auch verwechselt in Teilen.
Ich glaube, man kam auch schwerer rein, weil der Anfang so sprunghaft war. Ab irgendeinem Punkt war ich aber drin und dann habe ich das, weil ich habe sehr viele Rezensionen auch dazu gelesen, dann habe ich auch verstanden, dass viele schreiben, das hat so eine Sogwirkung, weil irgendwo fängt doch der Sohn anzusprechen, dessen Namen ich jetzt auch schon wieder verdrängt habe. Der Vater säuft sich tot, stürzt die Treppe runter. Mhm.
Das ist Baron Sandor.
Und der ist Laios sein Sohn?
Laios ist sein Sohn.
Ach, hallo.
Aber das ist sozusagen nicht der Erzähler, sondern wir, also wir sind, glaube ich, das ist das Verwirrende nämlich, weil Laios ist, glaube ich, die zentrale Figur, um die sich viel dreht. Aber irgendjemand anderes, ich habe immer das Gefühl, es erzählt mir noch jemand anderes die Geschichte.
Nicht am Ende Pista?
Genau.
Der Sohn von Laios.
Und ich glaube, da bin ich erst eingestiegen. Da war ich dann in der Geschichte, als Pista anfing. Ist Pista nicht ein Spitzname für seinen eigentlichen Namen?
Genau, also ja, es ist ein Spitzname, aber okay, ich habe den richtigen Namen. Der wird aber auch, glaube ich, nur einmal erwähnt und dann ist es nur Pista.
Genau, Pista und Eva sind die Geschwister. Laios ist der Vater von Pista und Eva. Pista erzählt uns die Geschichte. Mhm. Und Baron Sandor, der die Treppe runterstürzt, sehr theatralisch und dann da in seinem Suff vergeht, ist der Opa.
Ja.
So, und jetzt sind wir mal ganz kurz irgendwie, Leistungskurs, Grundkurs Deutsch, 11. Klasse, 12. Und das, die stehen ja für was. Ne? Das sind ja dann so Metaphern, dass jeder einzelne Figur für was steht. Und das endet an der Stelle der Satz. Captain Obvious.
Naja, also ich hatte viel darüber nachgedacht, weil also ich habe auch schon mal so eine Familiensaga angefangen, das achte Leben. Mhm. Und das haben ja super viele Leute geliebt.
Sag bitte den Namen, das ist doch dieser georgische Riesenname.
Nino Hatishvili oder so.
Harashivili.
Genau. Mhm. Ich habe jede Folge empfohlen.
Rilka, das achte Leben.
Ja. Ah ja, genau.
Mochtest du auch nicht?
Also ich muss ja auch ein bisschen ich muss ja auch die Leute repräsentieren, die mal hier, mal da lesen. Ja. Genau, ja. Ich bin irgendwie nicht reingekommen in die Familiensaga und deswegen dachte ich am Anfang, vielleicht bin ich einfach nicht so ein Familiensager-Type.
Dumm wie ich?
Dumm. Vielleicht bin ich dumm, genau. Ich war so, oh, actually, ich bin dumm. Nee, genau. Aber dann ist mir aufgefallen, ich glaube, mir ist auch aufgefallen, dass die Charaktere oft sehr zweidimensional bleiben irgendwie. Mhm. Und das ist auch, weil natürlich das so super dicht ist und man super schnell über die Jahre so ein bisschen springt, aber auch, weil es so märchenhaft erzählt ist. Mhm. Jedenfalls am Anfang ganz viel, da reden wir bestimmt auch später nochmal drüber. Aber in Märchen sind die Charaktere ja auch oft eher zweidimensional. Und es ist quasi am Ende, also das Märchen wird erzählt, weil am Ende gibt es eine Moral. Aber es ist nicht dafür da, dass man sich identifiziert mit dem Prinzen oder der Prinzessin. Und ich hatte mich gefragt, ob es auch vielleicht bewusst so ein bisschen so gemacht war. Also, dass nicht ich vielleicht doof bin, sondern dass es so eine Technik war, einfach weil es einfach an Märchen angelehnt ist.
Ich finde, du sagst da was ganz Wichtiges. Du definierst dich selbst als eine Person, die mal hier, mal da liest. Das ist kein Buch für jemanden, der mal hier, mal da liest. Da musst
Da würde ich voll widersprechen. Es ist genau das, das ist sozusagen, also ich empfinde das als mal hier, mal da Buch. Also wenn man du kannst ja, die Kapitel sind kurz. Du kannst da einfach reinlesen, du kannst da mit rein, du kannst auch mal vergessen, welche Figur da eigentlich was gerade erzählt. Weil ich glaube nämlich, die Hauptaufgabe dieses Buchs ist, pro Kapitel eine Stimmung und ein Gefühl zu erzeugen. Mhm. Also das ist, ich spring mal ganz kurz, ich war am Anfang richtig begeistert von diesem Buch. Ich habe das gelesen und meinte so, was für eine interessante Sprache. Der Typ ist 23, der war noch jünger, als er das geschrieben hat. Dann habe ich das Buch gelesen. Relativ zügig auch durchgelesen, wo bei mir setzte diese Sogwirkung ein und fühlte sich, war auch begeistert von dieser Sogwirkung, war einer der ersten Bücher seit über einem Jahr, dass ich wieder so konzentriert gelesen habe, wo ich nicht so abgedriftet bin. So, und dann war das Buch fertig und dann war das, und dann habe ich mich so gefragt, so, aber ich erinnere mich ja an gar nichts. Es gibt einen einzigen Satz, an dem ich mich in dem ganzen Buch erinnere, der hängen geblieben ist, den ich auch Leuten sage, das ist ein stilistisch und literarisch eine ganz tolle Szene, die kann ich gerne gleich erzählen.
Mhm. Ja.
Aber sonst ist nichts hängen geblieben, weil am Ende, jetzt kommt meine wirkliche Meinung zu dem Buch, es ist sehr dürr und auf Effekt geschrieben. So erschien mir das. Das ist so ein bisschen, kennt ihr in der Schule, aus der Schulzeit oder aus dem Studium, diese Männer oder Frauen, meistens Männer, die immer so eine seltsam komplizierte Sprache sprechen,
ja, natürlich.
Um aufzufallen. Natürlich. Ja, so. Ja. Und so kam mir dieses Buch dann irgendwann vor, dass es so... Der Autor ist sich dessen bewusst, dass er 23 ist. Der Autor nutzt sein Alter, um diese Sprache zu sprechen, um diesen zirkusartigen Moment eines Artisten zu erzeugen.
Wieso wird das dann so ein Hype? Das finde ich die interessanteste, Entschuldigung, Luca, das finde ich die interessanteste Frage an dieser ganzen Sache. Wie können wir das alle identifizieren als das, was es ist? Mir ist super wichtig, das ist kein schlechtes Buch. Das ist eine hochintellektuelle Leistung, die er da mit seinem unfassbar jungen Alter abgeliefert hat. Dass Daniel Kehlmann blurbt da drauf, das ist Ritterschlag des Todes. Wirklich, mehr geht nicht. Weiß nicht, was danach, also keine Ahnung. Weil Daniel Kehlmann ist ja der Meister dieser Bücher. Gell? Wie kann das sein, dass wir hier vier Erwachsene sitzen und das so über das Buch sprechen. Wie ist das so ein Hype geworden?
Ich glaube, es liegt tatsächlich wirklich viel an der Sprache. Also ich habe mir darüber nämlich auch Gedanken gemacht. Mhm. Ich habe gestern auch nochmal ganz viele Rezensionen dazu gelesen und dachte mir so, teilweise haben die Leute geschrieben, dazu muss man nichts mehr sagen, das ist ein Meisterwerk. Und ich dachte mir in dem Moment auch so, what? Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe das dann auch irgendwann gelesen und irgendwann dachte ich bei der Sprache nämlich auch so, das war ein 22-jähriger Autor, der wirklich sehr toll schreibt und ich meine, jeder Person, die ein Buch schreibt, das ist ja super viel Arbeit und die hat er da reingesteckt in sein Herzblut und das ist ja auch einfach krass, wie poetisch er schreibt, aber ich dachte irgendwann so, es könnte auch leichter sein. Mhm. Und dann dachte ich irgendwann auch so, ich check's auch gerade nicht mehr. Und das ist jetzt der 100. verschachtelte Satz. Und irgendwie ist es dann so auf adelig angelehnt. Ja. Und ich dachte mir so, aber du bist 22.
Würdest du das nicht so fühlen?
Nein,
schreib doch Slang. Für mich
dieses Buch, wirklich, ich gebe jetzt so wie, also wie fühlt sich dieses Buch an?
Ja.
So wie eine Inszenierung eines Theaterstücks am Friedrichstadtpalast.
Ja.
Es ist halt einfach, es tut so, als wäre es das, also, nee, warte. Es ist, oder wie Cirque du Soleil. So, du siehst so eine perfekt inszenierte Welt mit den wirklich den besten Artisten der Erde, die dir irgendwie ein Stück aufführen über Schmetterlinge, die sich gegenseitig lieben und irgendwie unterm so. Du kannst den Blick davon nicht abwenden. Du empfindest es als wirklich toll. Der Production Value ist extrem hoch.
Ja.
Aber du kommst dann da raus und dann fragst du, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? So Leute, die unterm Dach Saltos machen. Und das ist, der Production Value dieses Buchs ist enorm hoch, aber du kommst am Ende raus und dann fällt das Buch hinten einfach runter. Mhm. So, es bleibt nichts übrig. Und das Interessante ist, ich habe in den letzten Wochen zufälligerweise ganz viele solche Bücher gelesen. Also von Jenny Erpenbeck, Die Heimsuchung. Ist eigentlich genau das Gleiche. Ein Haus in Brandenburg, das über 150 Jahre etwas erlebt. Du bist Teil dieser Menschen, die dort in diesem Haus leben. Und du hast auch dieses, also es werden auch die ähnlichen Themen, sexuelle Gewalt, Zweiter Weltkrieg, DDR, also da dann Sozialismus in diesem Buch hier im Lazar. Es werden ähnliche Themen verhandelt. Und da in diesem Buch ist in jedem Kapitel, würde ich ein Mensch sein, der in Büchern anstreicht, hätte ich mir 100 Sachen angestrichen. Hier, das lese ich einfach durch, es ist ein Beachread. Wenn wir ehrlich sind, es ist ein Beachread.
Oh Gott, das ist nein.
Es ist ein Beachread, der so tut, als wäre er irgendwie die intellektuelle
Hochliteratur.
Aber was auch keine Wertung ist, es ist total okay, dass es ein Beachread ist. Mhm. Ich finde aber zum Beispiel auch Daniel Killmann, Entdeckung der Welt, ist ein Beachread.
Also ich glaube, meine Definition von einem Beachread wäre, glaube ich, so ein leichtes Buch, wo man so nicht viele Gedanken sich macht, aber so eine Geschichte so. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, so 22 Bahnen.
Ja.
Das ist Beachread.
Das ist natürlich auch ein Beachread.
Aber das war für mich gar kein Beachread. Das war, also, es war immer nur Schmerz, Leid,
Vergewaltigung,
es war alles schrecklich.
Also, Enteignung,
ja, aber es steht alles da. Alles steht immer da.
Ja,
genau,
es ist ein sehr direktes Buch. Ja.
Du musst nichts nachdenken, es wird dir sofort gesagt, was du zu empfinden hast. Du hast sozusagen, wir haben ja, also jede Empfindung beim Lesenden steht dort.
Ja.
Es gibt wirklich, also es ist so eine Dürredecke an Interpretationsmöglichkeiten. Du kannst eigentlich nichts interpretieren. So,
aber man muss sich schon sehr stark konzentrieren.
Ja,
erstmal wegen seiner krassen Sprache und natürlich auch
den
wegen den 1000 Charakteren.
Das stimmt.
Und also, der Geschichte vor allem, die sich drumherum abspielt und die man vielleicht nicht immer so auf dem Schirm hat. Und man muss sich immer daran erinnern, wo sind wir eigentlich gerade zeitlich.
Voll. Ja. Ich fand es, also das war wirklich kein Buch, wo ich.
Das ist so lustig, wie unterschiedlich wir dieses Buch wahrnehmen.
Dann ging es weiter, sondern ich war wirklich so, ich muss dieses Buch eigentlich am besten in einem Stück durchlesen, weil sonst check ich es nicht. Ich weiß schon wieder gar nicht, in welchem Jahrhundert ich bin, nämlich 3 Stunden nicht gelesen habe.
Ja.
Ich überlege, also als Buchhändlerkind, es gibt immer wieder solche Bücher, die man auf den Tisch legt und so sich schwer angucken kann. So, das hast du jetzt durchgelesen. Und Lasage gehört genau in diese Kategorie Bücher rein. Das ist dieses so, also wirklich ein Top-Buch, Top-Buch. Und dann so.
Aber das ist für mich das, was hier und da Leserinnen killt. Und das finde ich so schade an Literatur, die dann so gehypt ist. Und ich selbst als, ich habe das studiert, ich mache nichts anderes als lesen, sitzt davor und denkst so, Alter, ich bin dumm. Und das würde 90% der Nichtleser, denen ich das, hey, lest doch mal, ist ein super easy read, ein Beach read, die würden an Seite 3 würden denken, okay, wow, lesen ist ultra scheiße. Das macht gar keinen Spaß, weil es einfach wahnsinnig fordernd, ich wollte jetzt komplex sagen, aber wir sagen ja, es ist eigentlich dürr. Also ich komme gar nicht dahin zu sagen, was das für ein Buch ist. Ich fand es wahnsinnig blockierend. Ich fand es schwierig zu folgen, zu viele Namen. Und ich muss jetzt nochmal auf Daniel Kehlmann einsteigen, weil ich liebe alles von Daniel Kehlmann. Ich habe Lichtspiel, sein letztes Buch, verschlungen. Das ist genial. Und weil ich so in diesem Rowohlt-Kosmos jahrelang war, wo ja Daniel Kehlmann publiziert und jetzt auch Nelio Biedermann und auch Tonio Schachinger, sagt euch Echtzeitalter.
Das zum Beispiel habe ich, das können wir andermal drüber reden.
Und echt Zeitalter, Antonio ist ja auch so ein Junge, nicht ganz so jung wie Nelio, aber ist auch ein sehr junger Mann. Und die wollen alle so wahnsinnig hochliterarisch schreiben. Mhm. Und das fällt dann auf, weil Antonio erwähnt dann Jelinek in seinen Texten. Hier ist jeder von Kafka bis erwähnt worden. Ja, ja, ja. Und ich denke die ganze Zeit, wofür die Nichtleserin, die Geneigte, würde das lesen und würde denken, was? Wer muss ich jetzt kurz googeln, was Proust geschrieben hat? Und muss ich noch.
Es gibt ja diese Proust-Anekdote da. Das so.
Und das finde ich so schade, dass das, das ist diese Kodierung, die für so eine intellektuelle Elite gemacht wird. Und das schreckt sehr junge Personen, hin und wieder Lesende, einfach ab. Und das
sind Leute, die gerne lesen.
Ja,
darf ich dazu auch noch was einwerfen? Weil ich hatte. Also. Ich muss schon sagen, also ich bin trotzdem sehr beeindruckt, muss ich auch nochmal betonen.
Ja.
Und ich habe schon bei vielen Sätzen gedacht, wow, wie kann er jetzt gerade den Bezug herstellen? Also es war wunderschön und sehr poetisch gemacht und geschrieben und es hat sehr viele Gefühle erzeugt. Aber, also es knüpft vielleicht so ein bisschen an, er sagt ja auch in irgendeinem Satz, redet er oder schreibt er über jemanden, der schreibt.
Danke, die Stelle wollte ich auch noch raussuchen.
Genau, und das, also ich kann es leider nur paraphrasieren, aber dass der so schreibt wie ein Besessener des Schreibens wegen, weil er Angst hat, sonst was zu vergessen und deswegen schreibt er und schreibt er und schreibt er. Und ich hatte mich dann gefragt, weil also Nelio Biedermann schreibt ja wirklich sautoll, ob er einfach so viel schreibt und er hat ja auch, ich glaube, ich habe irgendein Interview gehört, wo er auch meinte, dass er super viel rausgekürzt hat schon, auch aus dem Anfang oder so. Und ich habe mich gefragt, ob er einfach so viel geschrieben hat und so Situationen in halt so 1000 Arten beschreiben kann, dass dadurch die Situationen vielleicht länger geblieben sind, als sie hätten sein müssen, dass man der Geschichte besser folgen kann. Also dass quasi das Buch auch geschrieben wurde um des Schreibens willen und auch der Familiengeschichte wegen, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass die eigene Familie ja Inspiration war.
Ja.
Das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Genau, aber dass er vielleicht nicht, also ich hatte immer den Eindruck, das ist meine Wahrnehmung, dass er so wortgewaltig schreiben kann, dass er manchmal nicht weiß, wohin mit den Worten und die Worte sind alle hier drin gelandet und es waren vielleicht ein paar zu viele.
Und das ist ein sehr, sehr guter Gedanke, weil das überschneidet sich dann auch mit meinem Artistikgedanken wieder, weil ein Artist ist ja erst dann ein guter Artist, wenn er unfassbar trainiert und sozusagen immer wieder aufs Trapez geht, immer wieder und irgendwann ist er gut. Das macht ihn aber noch nicht zu einem eindrücklichen Künstler am Trapez, sondern einfach nur jemand, der das gut bedienen kann. Und ich glaube, du hast sehr gut erkannt, finde ich, also ich stimme dir vollkommen zu, dass Nelio ein hochtrainierter Schreiber ist.
Ja, so. Ja, es fühlt sich an wie Kunst, also wie ein Theaterstück. Ja. Also eigentlich macht es voll Sinn, was ihr gerade sagt, weil ich glaube, ich lese auch gerne so Bücher, wo man einfach dem Autor oder der Autorin einfach folgt und dann sind da mal so lustige Gedanken eingestreut und man kann das irgendwie so alles so lesen und das hat sich mehr angefühlt. Das hat sich ein bisschen auch angefühlt wie so Bücher, die man früher in der Schule gelesen hat.
Ja.
Das waren dann auch so hochgestochene Sätze und dann hat man da ganz viel drüber nachgedacht, was der Autor jetzt vielleicht auch meint und auch, was du vorhin gesagt hast, mit den einzelnen Personen da, stehen die eigentlich alle für irgendwas? Und so hat sich das Buch ein bisschen angefühlt und ich glaube, aus dem Grund habe ich irgendwann nach der Hälfte das Gefühl bekommen, ich fühle mich wieder in die Schulzeit versetzt, ich muss dieses Buch lesen für den Buchclub.
Ja.
Und für was steht das eigentlich alles? Ja. Und was bedeuten die Sätze? Und dann ist es natürlich auch noch geschichtlich, sind das ja riesige Ereignisse.
Ja.
Und deshalb, das ist auch der Grund, warum ich trotzdem sagen würde, dass ich das Buch, obwohl es mir auch nicht so getaugt hat, finde ich die Themen, die natürlich behandelt werden, super wichtig.
Ja.
Und da, natürlich, so wie er schreibt auch, ist es einfach auch krass. Deshalb würde ich auch niemals sagen, es ist ein schlechtes Buch, sondern vielleicht hat es mir nicht so getaugt.
Es ist auf jeden Fall kein schlechtes Buch.
Nein,
auf
gar keinen Fall.
Nein. Es ist interessant, dass es da ist. Ich will einmal noch so ein Hot Take machen. Okay. Für mich ist es wirklich 22 Bahnen für Zeitabonnenten.
Das ist absurd. Ich liebe dich, aber das ist absurd.
Nee, das ist sozusagen, das kaufst du dir das für Zeitabonnenten. Das sind sozusagen, das ist so einfach für eine andere Klasse.
Nee, du machst mich fertig damit, wirklich. Wenn du das 90% von den Leserinnen von Caro Wahl geben würden.
Nee, es ist nicht für die Leserinnen von Caro Wahl, sondern es ist für die, die sagen,
ich gucke Arte zu Hause.
Ich habe so noch eine andere Stufe. Sind eher die so, ach, kommt nicht ein neuer Film von Volker Schlöndorff. Sowas so. Ich könnte mal wieder die Blechtrommel lesen.
Sind das die früher eine Regler Max Frisch Ausgabe in ihrer Gesäßtasche Jeans hatten, als sie Abi gemacht haben?
Ja. So, die sind. Genau. Und, weißt du, die sind jetzt mittlerweile Mitte 60.
Ja.
Und
lesen von einem 22-Jährigen gerne.
Sowas. Ach Mensch, ja, das kann ich irgendwie. Also das ist. Weil das ist kein, dieses Buch ist keine, also das ist am Ende keine Herausforderung. Das Buch ist einfach, wie gesagt, ein großer Zaubertrick.
Oh, das finde ich eine super interessante Theorie und kann es nicht fühlen, weil ich mich zu dumm gefühlt habe.
Nein, das hat nichts mit Dummheit, glaube ich, zu tun, sondern...
Aber es ist auch krass, weil ich glaube, wir haben alle das Buch gelesen und ich glaube, wir wussten auch alle schon über den Autor, das Wunderkind, erst 22. Ja, ja. Weil hätte ich das Buch jetzt gelesen, ohne zu wissen, wer der Autor ist, hätte ich gedacht, wahrscheinlich ein alter weißer Mann, 60.
So, das finde ich halt interessant. Ja.
Und jetzt denkt man halt so, wow, aber es ist ein Künstler, krass. Erst 22. Und also,
das willst du auch als 22-jähriger Künstler, möchtest du auf jeden Fall, wenn niemand weiß, wie alt du bist, gelesen werden als alter weißer Mann Mitte 60.
Also Sonjo Schachinger und Nelio Biedermann bestimmt. Ja. Die finden das gut.
Also
ohne das abwerten zu meinen, Entschuldigung.
Nee, alles gut. Ich finde es total, total interessant. Also genau, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass ich das Buch anders gelesen habe, dadurch, dass wir es hierfür gelesen haben. Und ich mir dann natürlich auch mehr Mühe gegeben habe, irgendwie zu verstehen, was er sich bei bestimmten Dingen gedacht hat. Und das macht man vielleicht nicht, wenn man ein Buch einfach mal so schnell wegliest, wie Thilo das gerne sagt, sondern einfach so, ja, wenn man es einfach mal liest und dann weglegt, genau. Und ich wollte nur sagen, dass ich den Eindruck hatte, dass ich, je länger ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass ich ihn, glaube ich, missverstanden habe. Also die ersten Dinge, die ich da rausgezogen habe, und es gibt viele Textstellen, über die wir bestimmt auch noch sprechen werden, über die wir gestolpert sind, also kamen ja in den Vorgesprächen jetzt so ein bisschen raus, dass wir da erstmal drüber gestolpert sind. Und je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr denke ich, dass er es anders gemeint hat. Und ich glaube nämlich sogar nicht, dass er gerne als alter weißer Mann wahrgenommen würde. Ich glaube eigentlich, seine Intention war, ich glaube, das hat er auch in irgendeinem Interview gesagt, die Geschichte, die Familiengeschichte aus einer moderneren Perspektive zu erzählen. Und das finde ich interessant, dass das so rüberkam, obwohl es, glaube ich, gar nicht die Intention war. Da können wir ja vielleicht noch mal ein bisschen.
Wir können ja mal über diese einzelnen Stellen. Also, was Samuel Benke war ja vor kurzem hier, mit dem ich auch über dieses Buch kurz gesprochen habe. Und er störte sich an etwas, an dem sich eigentlich in den letzten Wochen, ist mir das aufgefallen, sehr viele Menschen gestört haben. Auch hier in dieser Runde haben wir schon drüber geredet. Und zwar die Darstellung von sexueller Gewalt in dem Buch. Dass es so unangebracht sei. Wie seht ihr das?
Also, ja, sexuelle Gewalt, Liebe generell. Und auch so ein bisschen Frau sein, würde ich sagen.
Aber ich finde, das hebt er am Ende auf, weil er erklärt ja in der ganzen Passage.
Ja.
Du weißt genau, welche
Passage. Ich habe mir die mal.
Ja, danke.
Oha, erzählt mal,
ich bin so stolz auf Kati.
Danke.
Kriege ich eine Eins, bitte.
Von den lesenden Personen kriegst du eine Eins. Er nutzt ein ganzes Kapitel um, ich glaube, Eva, die ja gelesen hat, das Buch von
Virginia Woolf,
danke.
Ein Zimmer für sich allein.
Und da erklärt er ja, dass sie immer noch versucht, oder die 50 Jahre früher geboren sein möchte, um zu verstehen, ob
Kafka
Frauen wirklich auch so behandelt hat, wie er sie beschreibt und wer auch, es geht auch um Gemälde und wie Frauen dargestellt wurden.
Ja.
Ich finde, da hebelt er das so ein bisschen aus.
Ja, also er zeigt ja durchaus, dass er das reflektiert. Ja. Also ich glaube, worüber wir alle reden, sind vor allem viele also Szenen des sexuellen Erwachens, vor allem der Mädchen zu der Zeit ja noch. Wir haben auch über das Einsetzen der Menstruation gesprochen, dass wir da auch kurz drüber gestolpert sind. Also es war einfach so ein diffuses Gefühl von, warum die Sexszene oder warum das sexuelle Erwachen, also was ist der Zweck für die Erzählung? Mhm. Also das war so ein bisschen, worüber ich gestolpert bin. Und ich glaube auch, das Problem natürlich ist, worüber wir viel geredet haben, dass er ein 22-Jähriger zu der Zeit Autor ist, der dieses Buch geschrieben hat. Und er war von Anfang an super präsent. Das heißt, ich habe das Buch gelesen mit dem Gedanken, das hat gerade ein 22-Jähriger geschrieben, auch bei den Szenen des sexuellen Erwachens. Mhm. Und ich glaube, das hat natürlich nochmal doppelt dazu geführt, dass ich da so ein bisschen so ein komisches Gefühl dabei hat. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist es notwendig?
Kann ein Mann, Frage an euch, kann ein Mann denn sowas schreiben? Was ist denn, wenn der 50 gewesen wäre und der hätte über die erste Menstruation vor den Mädchen geschrieben?
Ja, dann hätte ich es zerfetzt. Bei ihm finde ich es jetzt, aber als mich bin ich nicht gestolpert.
Okay.
Ja.
Aber da zählt halt rein, dass ich weiß, wie er aussieht, dass ich wahrscheinlich einschätzen kann, wie sein moralischer Kompass ausgerichtet ist, dass er super modern ist, dass ich weiß, dass er mit Caro Wahl connected und so, das spielt ja alles damit rein, dass ich denke, ja, okay, da wird schon mit genug Respekt an Menstruation und sexuelles Erwachen von jungen Frauen rangegangen
sein. Hattest du denn das Gefühl beim Lesen des
Buchs? Nein, tatsächlich nicht.
Ja. Ja, das finde ich auch so spannend, weil ich würde nämlich auch sagen, oder darüber habe ich mir nämlich auch sehr viel Gedanken gemacht, warum ich so doll über diese Szenen gestolpert bin, weil ich hatte wirklich so ein richtig komisches Gefühl. Ja. Also auch wie so weibliche Lust beschrieben wird. Und ich weiß nicht, ich bin da jedes Mal drüber gestolpert und dachte mir so, warum?
Das hat ja gar nicht.
Ja, also schon.
Das aber wurde das häufiger ja auch, nicht nur hier in der Runde haben wir das diskutiert, sondern es wurde ihm auch sozusagen in Literaturforen vorgeworfen, dass ihm es nicht zustünde, so zu schreiben.
Ja, das würde ich, glaube ich, ein bisschen zurücknehmen, weil dann kann man ja irgendwann, darüber haben wir auch schon gesprochen, dann kann man ja gar nicht mehr über irgendwas schreiben. Also wenn jetzt ein Mann nicht mehr darüber schreiben kann oder, also so funktionieren ja Bücher, dass Leute einfach sich Geschichten ausdenken und darüber schreiben. Ich weiß nicht, warum ich drüber gestolpert bin und vor allem finde ich es auch krass, weil ich ihn auch nicht so einschätze. Also gerade, weil er ein junger Mann ist, der eigentlich auch sehr sympathisch wirkt und sich ja auch viel mit Themen auseinandergesetzt hat, das merkt man ja in dem Buch, aber trotzdem bin ich drüber gestolpert und ich frage mich die ganze Zeit und ich komme auch nicht wirklich auf eine Lösung, warum ich mich daran so ein bisschen gestört habe. Also jetzt auch nicht richtig doll, aber
ja, also, aber ich muss auch, darf ich kurz dazu sagen, nur, dass ich auch so ein diffuses Gefühl von so, ich war so ein bisschen so, hä? Was soll das? Ja. Also so ein bisschen so, weil es auch so ein bisschen derbe beschrieben wird und ich hatte den Eindruck, dass die weibliche Lust derber beschrieben wird als die der Männer. Aber vielleicht ist mir das auch mehr aufgefallen, weil ich eine Frau bin. Genau, und deswegen, aber da, ich wollte nochmal dann deswegen auch nochmal zu der Stelle sagen, weil er ja da sogar sagt, dass Eva sich dafür interessiert, wie Schriftsteller ihre Frauenfiguren sehen. Und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, so, warum hat er das gemacht? Also was war die Intention? Und eigentlich, jetzt je länger ich drüber nachdenke, das ist aber nicht mein erstes Gefühl dazu, sondern das so vierte oder fünfte Gefühl, ist, dass er eigentlich damit meinte, dass die Frauen nicht so passiv sind und eigentlich die Intention war, mit Geschlechterrollen zu brechen und eben dieses typische, die Frau ist eher passiv oder das sexuelle Erwachen ist so tabuisiert, die Frau ist kein sexuelles Wesen. Also in diesem Male Gaze, wenn man das so nennen möchte, in der Literatur oder so, dass er das eigentlich so umkehren wollte.
Aber ist das nicht auch zeitlich, in dem das Buch spielt, angemessen? Gell? Also und dann gibt er ja Eva am Ende nochmal diese Stimme, dass sie diesen hotten Boy auf dem Reisfeld trifft und sie ihn unbedingt verführen will. Und also Sex hinter der Scheune haben. Also da gibt er ja schon wieder der Frau so diese Selbstermächtigung. Genau, deswegen, also mir, und ihr wisst, wie empfindlich ich mit sowas bin, ich bin nicht gestolpert.
Voll interessant.
Ja. Ich auch sehr.
Ich bin auch nicht gestolpert. Ist es ein Generationsding, was wir hier erleben?
Frage ich mich auch.
Ich bin so gar nicht gestolpert. Für mich war das so, also sozusagen die Beschreibung von Sexualität, die im Konsens stattfindet, fand ich irgendwie normal zu lesen. Und auch die eben sexuelle Gewalt, die beschrieben wurde, fand ich im Rahmen dessen, was ich über sexuelle Gewalt gelesen habe, schon so häufig habe ich das, diese Art der Beschreibung gelesen. Bin aber auch drüber gestolpert. Also das ist so, weil nämlich oft in der Literatur sexueller Missbrauch und Vergewaltigung mit Sexualität verbunden wird. Und Vergewaltigung ist keine Sexualität. Das ist Gewalt und Missbrauch. So, und man liest es und wundert sich so ein bisschen. Auch bei Heimsuchung gibt es auch eine Vergewaltigung durch einen Soldaten, einer Frau, und du liest es und so und fragst dich so von der weiblichen, also Jenny Erbenbeck eben geschrieben, fragst dich so, warum liest sich das so sexuell? So, das finde ich irgendwie strange, dass wenn du so einen drastischen Moment hast im Leben einer Frau, der so sexualisiert wird. Das ist so, das sollte muss vermieden werden, finde ich, wenn man über sexuelle Gewalt spricht.
Aber all in zu diesem Sexualitätsthema in diesem Buch, finde ich, am Ende sagt er ja auch nochmal, dass die Kinder in dieser kleinen Hütte die Eltern jeden Abend Sex hören, haben hören. Ich finde, das ist ein sehr, das klingt jetzt völlig strange im Kontext, es ist ein sehr ausgeglichenes Verhältnis von für die Zeit, dass da vergewaltigt wurde und Frauen überfallen und schieß mich tot. Und dann aber die Sexualität auch als was Schönes dargestellt wird und dass auch Eva am Ende nochmal in dieser Szene sagt, dieses Kapitel mag ich sehr gerne, dass Eva am Ende nochmal sagt, Mutter hat immer gesagt, dass Sex was damit zu tun hat, dass man jemanden sehr fest lieben muss. Und sie das aber dem so enthebt, dass Sexualität auch was sehr Praktisches und Triebbefriedigendes sein kann ausschließlich. Das fand ich schon, also ich fand das ausgeglichen beschrieben. Ich fühle mich da nicht...
Ich glaube, es war einfach dieses Derbe. Also dieses so, vor allem Ilona ganz am Anfang, ihr sexuelles Erwachen irgendwie. Und dann, ich glaube, das hatte mich vielleicht so ein bisschen schockiert. Aber Also ich glaube auch, Literatur darf schockieren und ich glaube auch, dass auch männliche Autoren aus weiblichen Perspektiven natürlich schreiben dürfen.
Ja.
Aber trotzdem, ich glaube, mein Problem war eins, dass ich die ganze Zeit wusste, wer der Autor ist. Ich hatte ein Gesicht dazu. Und manchmal mag ich auch Bücher lesen und nicht genau wissen, wie die AutorInnen aussehen. Ja. Klar, schwierig, weil es ist ihre Geschichte, es kommt aus ihrem Kopf. Natürlich ist es so ihr Buch, aber manchmal will ich, dass es meine eigene Geschichte ist. Und dann manchmal mag ich es, wenn ich nicht genau weiß, wer es ist, weil es ja auch zu meiner wird. Ja. Ja. Genau, in meinem Kopf baue ich mir da ja auch was. Genau, deswegen vielleicht wäre es anders gewesen, wenn ich das nicht so präsent gehabt hätte irgendwie. Und ich glaube auch, im Nachhinein macht es schon Sinn, dass die Frauen sich ermächtigen im Kontext der Zeit.
Ja, genau.
Und dann also, dass quasi Eva vor allem auch so ein bisschen für die Selbstermächtigung der Frau steht zu der Zeit und irgendwie so weiter. Also es hat schon Sinn gemacht im Nachhinein. In dem Moment bin ich irgendwie trotzdem drüber gestolpert, leider.
Ich finde es richtig gut. Ja. Deshalb macht es auch so Spaß, sich, glaube ich, auszutauschen. Weil wenn wir sprechen jetzt gerade, merke ich auch so, okay, ich glaube, ich merke so ein bisschen, woran ich mich gestört habe. Weil eigentlich stimmt es ja, es ist irgendwie voll der Bruch eigentlich zu der Zeit, wie aber Frauen dann dargestellt wird oder wie generell Sexualität dargestellt wird. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich so ein bisschen gestolpert bin. Weil ich habe dieses Buch angefangen zu lesen, war so was, ein bisschen Märchen, eine Saga. Und dann die Sprache, die ja auch eigentlich eher was Konservatives hat, also nicht so diese neue, junge Sprache und dann wird da auch offen über Sexualität gesprochen oder was auch immer. Und dann war ich, glaube ich, bin ich immer über diese Stellen so gestolpert, die ja eigentlich voll fortschrittlich sind. Und dann war ich so ein bisschen so verwirrt, aber eigentlich stimmt es ja. Also es ist eigentlich ja eher was Gutes. Also
ja. Was aber funktioniert, weil wir ihn vor Augen haben, gell?
Ja, voll. Naja, total.
Das kann man wirklich nicht rausdiskutieren. Ja. Ich möchte unbedingt einmal, bevor ich das gleich vergesse, diese Stellen, da macht nämlich zwei Kapitel, das Kapitel 18 und Kapitel 19.
Ich drehe Lüge. Durch.
Wir lieben
ich drehe Leute, aber das durch, dass diese Buch lauter Eselsohren hat und reingeschrieben mit einem echten Stift ins Buch.
Wie machst du das sonst?
Gar nicht.
Also ich drehe auch durch, aber weil, wie toll, dass ihr beide aufgeschlagene Bücher habt mit Markierungen, Thilo.
Was ist mit euch eigentlich? Also,
auf unserem Mist gewachsen.
Ja, der hier Connection zeigt. Ja. Commitment. Also 19 und 20, ich möchte wieder mich in Frage stellen. Habe ich das richtig verstanden, dass er da als Schriftsteller uns anspricht?
Ich glaube,
der Schriftsteller fürchtet sich vor nichts mehr als vor dem Glück, was nur verständlich ist, denn Schreiben ist konservieren, festhalten, ordnen, das Glück aber meiner meidet die Sprache, entzieht sich den Wörtern, versteckt sich, bla 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 bla, ewig langer Satz. Kapitel 20, doch der Schriftsteller weiß auch, dass das Glück vorübergeht und er sich nur gedulden muss, bis es anderen Gefühlen Platz macht. Also sollte ich das richtig verstehen, dass er mich da als Schriftsteller anspricht, als Leserin? Mhm. Entschuldigt bitte, das wurde bei Caro Wahl in der Assistentin zerrissen des Todes. Das wurde ihr vorgeworfen, ergibt keinen Sinn. Wie kann das sein, dass dann Autorin die Leserin off-topic-Geschichte anspricht? Habe ich nicht einen Kommentar zugesehen, von keiner Rezension. Wie kann das sein? Hat mich das richtig verstanden? Das ist meine erste Frage.
Also ich glaube schon, ich weiß nicht, ob er jetzt direkt einen anspricht, aber es passiert ja sehr viel Tragisches in dem Buch und ich bin auch irgendwann so ein bisschen müde davon geworden, dass alles immer schlechter wird, aber es ist ja oft in Büchern. Wollte ich euch generell mal fragen, später vielleicht, wie er zu Tragik in Büchern steht und ob ein gutes Buch immer tragisch sein muss. Aber, können wir später besprechen oder nachher, aber dann bin ich immer müde geworden und mir hat das Kapitel total geholfen, weil ich es wunderschön fand und ich hatte das Gefühl, er spricht schon zu mir.
Mhm. Ja, wie interessant.
Das ist mein Lieblingskapitel.
Oh, lustig.
Ja.
Witzig, habe ich so nie gelesen, sondern ich habe es einfach wie so einen Gedanken gelesen. Das ist so, weil der Schriftsteller, weil es geht ja auch um Kultur und Kunst und Literatur, der Schriftsteller fürchtet sich vor nichts, blablabla. Und dann, da aber weder Lilly noch Laius Schriftsteller waren, war das für mich einfach so ein Gedanke.
Aber da spricht eine Off-Topic-Stimme zu mir in dem Moment.
Mhm. Also er hebt sich aus der Geschichte gerade raus.
Das ist so, wie wenn ein Schauspieler in die Kamera reinguckt und dich direkt adressiert. So, hi, vierte Wand oder so heißt das, glaube ich, der Fachbegriff dafür, glaube ich, weiß ich nicht. Habe ich so während des Lesens nicht gemerkt.
Interessant. Lieblingskapitel nicht gemerkt?
Nicht gemerkt. Also es hat mich auch.
Und für dich Caro Wahl Verteidigung.
Ja, total.
Ja.
Für mich sofort eben so, wie kann das sein?
Kann es sein, dass dieses Buch, dass da auch so eine große Differenz zwischen KritikerInnen und LeserInnen existiert? Also dass dieses Buch von Menschen, die sich professionell, so wie wir hier alle, mit Literatur auseinandersetzen, mehr geschätzt wird als von Lesenden. Weil ich gerade bei Goodreads nochmal geguckt habe, es hat eine 3,9, was
Das ist nicht doll, oder?
Ist nicht so doll. So, das ist so, also so alles muss raus als Bachelor, glaube ich, eine 4,1 oder 4,2 oder sowas. Also, und das ist ja literarisch auf keinen Fall so weit entfernt von dem Anspruch, der dieses Buch hat.
Mhm. Interessant.
Und ich glaube, dass es auch wirklich ein Buch ist, weil eben, der ist 22, der schreibt so, das lieben ja Leute, um darüber zu schreiben. So, dass die lieben, dass es kein weißer alter Mann ist.
Wie kann das Buch solch gute Verkaufszahlen dann haben? Wenn die große Leserschaft sind ja nicht wir.
Aber wir es ausprobieren.
Ich glaube, es war ein Hype auch darum. Ich glaube, es gab einfach diesen Hype und wir wollten es ja auch alle lesen. Wir haben ja letztes Mal dann gemerkt, wir haben es alle noch nicht gelesen und wir wollen es unbedingt lesen. Und irgendwie auch mit dem Cover und ich dachte, so ein Märchen, eine Saga, sowas liest man ja voll. Also ich lese das zum Beispiel jetzt nicht so oft, dachte so cool, mal was Neues. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, für wen dieses Buch perfekt ist. Und ich bin nämlich dazu gekommen, zu dem Entschluss gekommen, dass ich das perfekte Buch für Buchclubs finde.
Es stimmt, weil du kannst gut darüber reden.
Du kannst super gut darüber reden, weil ich habe das Gefühl, erstmal will man den Hype verstehen, dann will man generell, kann man sich so viele Sachen dazu fragen und ich habe das Gefühl, es gibt halt extrem Meinungen dazu.
Wem würdet ihr dieses Buch empfehlen?
Niemandem.
Buchclubs.
Also du würdest im Buchclub dieses Buch reinempfehlen? Also hier, du hörst ja diesen Kotti.
Ja.
Haben die dir das auch besprochen?
Nee.
Okay, würdest du dem Buchclub das empfehlen, dass sie darüber reden?
Ja.
Okay, vielleicht machen wir mal eine Crossover-Folge.
Das wäre so cool, ich würde die so gerne mal anfragen.
Du würdest es niemandem empfehlen?
Nein, das ist falsch, aber nur wirklich lesenden Personen. Wirklich, die deep im Thema sind, die Bock haben, sich zu konzentrieren. Also genau das, was du nicht sagen würdest. Es ist kein Easy Read.
Finde ich total. Also für mich ist es ja auch einfach auch wie so eine Teenie-Version von 1913.
Du machst mich fertig, Thilo, wirklich. Du machst
so
mich fertig.
Florian Illies, also diese Bücher, die sozusagen so eine große Zeitspanne umfassen, viele Personen tauchen auf, die erzählen sich ständig komplizierte Sachen und du liest es dann so und das ist, weißt du, wie das ist? Jetzt habe ich noch einen Vergleich.
Ich habe auch noch, meinen.
Forrest Gump. Das ist Forrest Gump als Buch.
Weiß ich nicht.
Du guckst du kriegst so ganz komplexe Ereignisse des 20. Jahrhunderts.
Ja, nicht schlecht,
präsentiert. Und du kannst den Forrest Gump 40 Mal gucken und immer wieder was Neues entdecken und kannst sagen, Forrest Gump ist A, extrem gut erzählt. Es ist ein extrem tolles Drehbuch. Es ist extrem gut gefilmt. Es ist irgendwie, alle Schauspieler sind in Meisterleistung in diesem Buch. Und du kommst aus diesem Film raus und denkst so, ja, krass. Und so ging es mir bei dem Buch auch. Alles ist perfekt, alles ist extrem gut und du kriegst riesige Prozesse des 20. Jahrhunderts erzählt und dann so kommst du aus dem Buch raus und denkst so, einen Satz habe ich mir gemerkt, ich möchte den jetzt sagen.
Ja, sag ihn bitte.
Das ist diese Situation während des Zweiten Weltkriegs und die Beteiligung dieser Familie an der Shoah. Und dann gibt es eben diesen Satz immer, dass Laszlo, nee, wie heißt er?
Nicht
Lajos. Lajos.
Lajos.
Lajos.
Ich glaube,
Lajos.
Also ich glaube, eigentlich heißt der der wird geschrieben Lajos, aber ich meine mich zu erinnern, man sagt ja Lajos.
Also man kann das jetzt sagen, alle ungarischen Namen, die wir kennen, Janosch, nehmen wir einfach Janosch als Vorbild, Lajos.
Ah ja.
Lajos,
ja.
Gut. Und Lajos, da steht dann immer wieder der Satz drin.
Ach ja.
Lajos hat organisiert.
Ja,
das fand ich so gut. Und das ist das. Und das war für mich der ehrlichste und literarischste Moment in diesem Buch, ist dieser Satz. Weil da ist so viel drin. Und der Rest des Buchs ist ja alles erzählt. Alles ist immer erzählt. Alles ist immer da. Da ist nichts zum Nachdenken. Jedes Gefühl ist dir dargelegt. Und so und da nicht. Und das fand ich, deswegen ist, für mich ist das der Kern dieses Buchs, dieser Satz. Und für mich ist auch über Schuld und Verantwortung, weil das ist der Moment in diesem Buch, wo du merkst, okay, diese Familie hat Dreck am Stecken.
Ja.
Da sind richtig schlimme, furchtbare Sachen in dieser Familie passiert. Und das ist auch die Meisterleistung von Biedermann. Er könnte ein ganzes Buch nur über diesen Satz schreiben. Hat er aber nicht. Er hat einfach nur diesen Satz drin stehen lassen. Und dieser Satz ist der Grund, warum ich das Buch empfehlen würde.
Geht nur für Leserinnen.
Okay.
Ich glaube, also wenn man das Buch vielleicht auch empfiehlt, und ich glaube, vielleicht spalten sich da auch gerade die beiden Meinungen. Ich glaube, es sind einmal die Leute, die einfach extrem auf Sprache achten und die Leute, die extrem auf den Plot achten. Weil jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht, wir haben ja auch die Community gefragt, was die so denken. Und wir haben da auch natürlich positive Nachrichten bekommen, also Leute, die das Buch mochten. Und da ging es vor allem, auch in der Nachricht, die wir bekommen haben, um die Sprache. Also wie toll und wie poetisch das war. Und die Leute, denen das nicht so gut gefallen haben, die haben, wie wir auch gesagt haben, vor allem gesagt haben, zu viele Charaktere, irgendwie zu dünn. Irgendwie war man dann irgendwann verwirrt. Man hat vielleicht auch den roten Faden verloren und sowas. Und vielleicht ist es dann wirklich so, die Leute, die viel lesen und deshalb vielleicht auch mehr auf die Sprache achten, die schätzen es vielleicht wirklich mehr. Und Leute, die wirklich dann eher so lesen, was sie gerade bekommen und da irgendwie auch so ein Easy Read wollen und ein bisschen drüber quatschen, das ist, glaube ich, nicht das richtige Buch dann. Das ist dann einfach zu viel konzentrieren, zu viel Plot, der aber irgendwie dann auch doch nicht zu, also das ist ja auch das Verwirrende, was wir gerade merken. Es ist irgendwie super viel Plot, super viel Charaktere, aber irgendwie am Ende des Tages auch nicht so ausgereift, keine ausgereiften Figuren. Irgendwie die Geschichte schreitet voll schnell voran. Vielleicht ist es das ein bisschen. Und dann deshalb spalten sich irgendwie die Leute, die das hypen und die Leute, die sagen, weiß ich nicht.
Was nicht auserzählt ist, macht mich, das hast du bestimmt auch dir notiert.
Immer den Namen bitte zu sagen.
Kathi, ist das, der das auch notiert hast. Dieser Wahnsinn, den ganz vielen attestiert wird. Diese Schatten, die sie auf einmal in dem Wald sehen. Und auch der Imre, der immer in dem blauen Zimmer eingesperrt hat, hinterher in die, wie sagt man, in dem Zeit, in die Psychiatrie, also so für in der, Geistes, also da wird dann noch so diese geistgestörte Begriff benutzt. Das ist auch so, ist das jetzt irgendwie, ist das jetzt was Übernatürliches? Ist der Hirsch, den die da alle sehen, das Rehkitz, nachdem die das Mädchen blutend im Wald finden? Kommen jetzt gleich noch irgendwelche Geister um die Ecke? Ich war so völlig lost in diesem, sind die jetzt alle wahnsinnig? Ist das, und jetzt aber, wenn wir so intensiv drüber reden, denke ich, dass man wahrscheinlich noch länger drüber nachdenken könnte und irgendwie auch dieser Wahnsinn, dieser immer wieder anklopfende bei allen Figuren, könnte man vielleicht irgendwie auch interpretieren, so als Familienbedrohung, der Schatten, der über diese Familie, dieser viele Alkoholismus, den all dieses viele Rauchen, dieses ich esse nichts mehr.
Oh, Rauchen, das wollte ich auch mal sagen.
Ich nicht. Und noch ein kurzer Gedanke, damit ich ihn gleich nicht vergesse. Die Mutter, die sich im Teich ertränkt.
Ja, starke
starke Szene, sehr gut geschrieben, finde ich extrem. Auch es fängt hier an mit, sie fühlt sich wie im Wochenbett, als hätte sie Steine in der Jackentasche, dann bringt sie sich tatsächlich so um. Erst schläft sie 6 Tage, weil der Stalljunge umgebracht wird und dann ist sie 6 Tage wach, weil der Hauslehrer umgebracht wird. Also da sind so krass viele interessante Brücken, aber hört mal, wir reden hier wie, also das ist ja nicht mal mehr
wie
Deutsch
LK.
Ja, wie Wahnsinnige. Das ist ja nicht mal nur Deutsch LK, sondern du musst ja wirklich viel Aufmerksamkeit, ich muss mir viel notieren, ich muss viel, und das ist kein Easy Read.
Das klingt so arrogant von mir, aber so war das wirklich nicht gemeint, dass ich das arrogant meinte, weil ich habe das, weil für mich waren das einfach, das ist alles Staffage. Das hatte so am Ende keine Bedeutung. Ich habe das gerne gelesen.
Bist du sicher?
Ja.
Wenn wir länger drüber nachdenken.
Also meine persönliche Meinung ist, dass es am Ende einfach nur aufgeladen ist, wie bei True Detective. Du guckst True Detective und das ist alles einfach massiv aufgeladen, damit du ein Gefühl bekommst, aber dahinter verbirgt sich am Ende nur, also diese Krimiserie, die irgendwie vor 10 Jahren so mega gehypt war, ich habe die jetzt vor kurzem das erste Mal gesehen.
Die sind jünger als wir, die haben True Detectives vor 10 Jahren nicht
geguckt. Und du liest es und das ist, wie gesagt, ich finde das extrem stimmungsvoll. Und das ist irgendwie, ich habe auch diese, wie gesagt, diese Suizidszene mit der Frau, das hat mich wirklich berührt und sehr beeindruckt, aber es ist am Ende ein toll gemachter Salto. Im Trapez, im Zirkuszelt.
Voll.
Wie interessant.
Ich glaube, ihr habt beide irgendwie recht. Also ich finde, das kann schon nebeneinander existieren.
Genau, ich will auf gar keinen Fall einen Widerspruch an der Stelle leisten. Nee, dazu sehe ich dieses Buch so und ich verstehe jede Haltung hier. Aber ich meine, und damit hat er eigentlich eine Meisterleistung gemacht. Deswegen sagst du ja, Luca, richtigerweise, es ist toll für Buchclubs. Man kann toll drüber diskutieren.
Total.
Und damit hat er irgendwie, das ist doch auch toll, wenn man darüber diskutiert.
Man könnte ewig über irgendeine Symbolik grübeln
und ob der Wahnsinn und diese Schatten für irgendwas
was
stehen.
Was bedeutet das? Ich habe dann angefangen, ungarische Märchen zu googeln. Ja. Kommt immer der Wald vor, die Ufer, Gänse, die fliegen, irgendwie das Zauberpferd, das ja auch auf dem Cover ist.
Mhm. Krass, stimmt. Ich habe mir noch gar keine Gedanken über das Cover gemacht, warum eigentlich dieses Pferd da drauf ist.
Also, das ist jetzt nur meine Theorie.
Sag mal. Ich habe eine andere.
Achso, meine Theorie ist auch gar nicht so ausgereift. Also einfach nur, dass es ein ungarisches Märchen, das ich im Internet gefunden habe, gibt über so ein Zauberpferd. Und ich dachte irgendwie, wahrscheinlich ist es deswegen.
Hat es nicht was mit dem Stallburschen zu tun, der eigentlich der Urheber für das gläserne Kind ist? Die Kogomore. Aus jeder Ecke eine gute Idee.
Ja, das ist krass.
Weil das ist ja eigentlich der Ursprung
für alles. Weil
genau,
es geht, ist ja Lajosch.
Stimmt, und es geht ja auch um das, das ist ja auch irgendwie in der Beschreibung, das Geheimnis von Lajosch. Und irgendwann war ich so, was war eigentlich nochmal das Geheimnis?
Er ist durchsichtig.
Ein Gespenst.
Ja, voll, aber jeder hat ja so seine Leidensgeschichte und hat so, ich habe Gefühl, jeder Charakter besteht so aus entweder einer Affäre oder durch eine Lüge oder trägt eine Lüge in sich oder kämpft mit irgendeiner Krankheit. Also das zieht sich ja schon sehr durch.
Das finde ich aber einen sehr schönen Gedanken, dass alle irgendwie irgendeine Last mit sich tragen. Ja. Ne? Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das finde ich sehr interessant, auch weil ich am Ende jetzt gestolpert bin, weil, sorry, Namen nicht parat, der am Ende die ganze Zeit erzählt, der
ist da,
zu...
Ist da, ja.
Der hat so wenig gegen die Nazis aufgebäumt und die Juden an sich vorbeiziehen, obwohl er das Gefühl hatte, was tun können zu wollen, zu müssen.
Der darüber auch wahnsinnig geworden ist, der da ein schlechtes Gewissen bekommen hat.
Irgendwas genau, am nicht, Ende, genau. Ja.
Ja.
Sorry, Faden verloren.
Ja, die letzten beiden waren, glaube ich, Pista und Eva, oder?
Ach, und das ist Pista auch der, der Eva rächen will, weil sein Freund ihn vergewaltigt hat. Also alle tragen wahnsinnig viel Last und Bürde mit sich rum.
Ja.
Und wenn ich Eva schon nicht beschützen kann, will ich sie rächen. Und also hört mal, allein wie viel Plots wir da angerissen haben. Und das ist nicht im Ansatz, das ganze Buch. Das ist wirklich
und krass. Honestly, auch wie viele Metaebenen. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich steige immer so hoch und
für
ab.
Für Thilo gibt es keine Metaebene.
Thilo hat alle schon, die sind einfach alle ein bisschen dümmer als
Thilo. Nein, ich möchte gar keinen Fall, dass Spaß, der Eindruck entsteht, dass ich irgendwie so, es ist einfach, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich im Zyklus dieses Buchs drum dieses Buch herum, darüber im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es eine Patreon-Folge, wo wir über die Bücher der letzten Wochen, die wir alle gelesen haben, sprechen werden. Ich habe die Holländerin gelesen zum Beispiel oder so ein Vietnam-Epos, 1000 Seiten, wo so 100 Figuren drin vorkommen. Und dann war das alles, das kam mir, also dieses Buch kam mir dann so dürr vor.
Ja, das verstehe ich.
Im Vergleich zu zum Beispiel die Holländerin, also das was den aktuellen Buchpreis gewonnen hat auch. Und das ist ein so anspruchsvolles Buch. Und ich habe wirklich laut gekichert, weil ich dachte so, das ist eine Frechheit, dieses Buch Menschen anzubieten. Das Buch hat 300.000 Exemplare verkauft. Und ich bin mir wirklich, wirklich sicher, nicht viele Menschen haben dieses dünne, sensationelle Büchlein, ich fand es ganz toll, durchgelesen, weil es ist ein Buch komplett im Konjunktiv.
Die Holländerin.
Die Holländerin.
Ach, jetzt muss ich das auch lesen. Ich kann doch jetzt danach nicht noch die Holländerin lesen.
Und das ist ganz dünn. Also es sind, ich glaube, so 160 Seiten oder so, es hatte, oder 150 Seiten. Und es geht um zwei Holländerinnen, die im Urlaub im Urwald verschwunden sind. Und dann gibt es ein Theaterstück, was gespielt werden. Das ist ein anderes Buch, was wir jetzt besprechen. Soll ein Theaterstück dazu gemacht werden und eine, eine Autorin, ich glaube, oder Dramaturgin reist in den Urwald, um mit einem Regisseur zusammen dieses ein Theaterstück dazu zu inszenieren. Und du liest es und du fragst dich so, what? Was erzählt sie gerade? Wo bewegt sich diese Geschichte gerade hin?
Nee, das kann ich gerade nicht lesen. Das können wir bitte nicht besprechen.
Das ist wirklich total krass. Und da hast du mal sowas, so Fragmente und Versatzstücke. Und dann, wie gesagt, nochmal, alles im Konjunktiv geschrieben. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, was komplett im Konjunktiv geschrieben wurde. So.
Du kannst dieses Buch ja gleich auch vorschlagen.
Nee.
Das ist also, nur so, ich versuch's auch nicht.
Das ist richtig Arbeit. Also das ist wirklich da, wo ich dann sagen würde, okay, das ist auf gar keinen Fall ein easy read. Das ist richtig Arbeit. Da muss man sich gerade an den Tisch setzen, um dieses Buch zu lesen.
Oha.
Und da muss man sich, also da habe ich mir dann auch so angefangen, so Gedanken darüber zu machen, so was bedeutet das, wieso gibt es das? Und das Buch endet auch einfach, jetzt kann ich jetzt einfach, machen wir in der Patreon-Folge, da reden wir dann nochmal darüber.
Kathi wollte doch noch darüber sprechen, ob Bücher Tragödie braucht, finde ich eigentlich eine ziemlich gute Frage.
Genau, weil ich fand wirklich, also das, was du rausgesucht hast, auch das Kapitel, also ich fand ja irgendwie total schön, wie er gesagt hat, der Schriftsteller fürchtet sich vor nichts mehr als vor dem Glück, was nur verständlich ist, denn Schreiben ist konservieren, festhalten, ordnen, das Glück aber meidet die Sprache, entzieht sich den Wörtern, versteckt sich in der Vergänglichkeit und zerfällt, wenn man es zu erklären versucht. Und das fand ich krass schön und irgendwie ja auch ist dann die Frage, muss ein gutes Buch aber trotzdem dann eine Tragödie sein? Oder kann man trotzdem, also ist es dann, muss man gar nicht erst probieren, ein glückliches Buch zu schreiben, weil man es eh nicht hinbekommt, das Gefühl so zu beschreiben, wie es wirklich ist, in dieser Gänze, weil Glück ist ja so das Gefühl, nach dem alle streben. Und irgendwie, man strebt ja immer weiter und man hat immer das Gefühl, man hat es eh nie erreicht. Das heißt, wie soll man das beschreiben? Und das fand ich irgendwie so einen sehr schönen Gedanken. Gleichzeitig ist ja auch oft Geschichte tragisch. Die, nicht nur die Familiengeschichte, sondern auch die generelle Zeitgeschichte ist ja auch krass tragisch, in der das spielt. Also genau, ich habe mich aber dann nur so lange gefragt, muss immer alles so tragisch sein? Kann man das auch probieren oder ist es dann einfach keine Geschichte?
Witzigerweise, entschuldige, du Luca.
Also in dem Moment muss ich gerade drüber nachdenken, mir fällt keine einzige wirkliche Szene von Glück in dem Buch ein. Als ich das Buch gelesen habe, war in meinem Kopf die ganze Zeit, es war immer grau. Also es hat kein einziges Mal die Sonne geschienen in diesem Buch für mich. Das habe ich aber gerade, während wir darüber geredet haben, auch gedacht, zum Beispiel die geschwisterliche Beziehung zwischen Eva und Pista, gerade weil er sie dann auch rächen will und sowas für die Vergewaltigung, die passiert ist, ist ja schon auch ein starker Bond. Und vielleicht generell diese Familie, wobei da natürlich auch so viel Schlimmes passiert und Lügen. Aber also mir fällt jetzt da akut nichts ein, wo ich sagen würde, da hat mal die Sonne gestrahlt in dem Buch. Da war jetzt ein glücklicher Moment.
Das ist easy read, wie ich sagen würde. Da hat die Sonne geschienen.
Hey, Beach Read. Das ist Thilo Mischke so am Strand.
Wenn die Sonne scheint, lese ich Bücher, in denen es dunkel ist. Aber lustigerweise habe ich den Satz ganz anders gelesen. Und zwar,
wie hast du den gelesen?
Das ist auch so ein Schreibender, also schreibende Schriftsteller, kulturschaffende Satz, dieses, du hast Angst davor, glücklich zu sein, weil dann kannst du nicht kreativ sein. Das bedeutet für mich der Satz, dass der Schriftsteller nicht kreativ, nicht schreiben kann, die Schriftstellerin, wenn er glücklich ist. Und das ist so eine Sache, die man, also ich habe, glaube ich, meine ersten langen Texte, also so 30.000, 40.000 Zeichen.
Liebeskummer. Wusste ich, dass du das sagst.
Große, ich habe damals auf MySpace dann angefangen, so ganz lange Texte zu schreiben. Und irgendwann, als ich dann anfing, professionell, also für Geld auch zu schreiben, hatte ich so Angst. Krass, ich kann ja gar nicht erzählen, wenn ich nicht traurig bin.
Das hört man ja voll oft auch, dass Künstler ihre besten Werke geschrieben haben, als sie gerade an ihrem Tiefpunkt waren oder gemalt oder komponiert.
Ah, ich habe am Wochenende die schlechteste Serie der Welt, The Idol, gesehen, von The Weeknd. Geht's exakt
darum. Davon habe ich gehört.
Das würde keine 10 Sekunden in diese Serie investieren. Das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Das ist auch sofort abgesetzt worden.
Also ich kann empfehlen 911 Lone Star. Das ist eine Auskopplung von 911. Das ist eine Polizeistation in L.A., aber Lone Star spielt in Austin, Texas. Das ist eine sensationelle Serie, die ich liebe. Da macht Rob Lowe mit, der die schönsten Haare eines Mannes über 50 hat.
Scheint da Sonne ab und zu?
Die ganze Zeit.
Ach, schön.
Naja, perfekt.
Klingt gut.
Also ich glaube nochmal so, ob das Tragödie braucht.
Ja, glaube ich auch.
Wirklich?
Ja.
Also,
Überraschung, wir sind anderer Meinung.
Also ob ein Buch grundsätzlich Tragödie braucht?
Nee.
Das ist schon die Frage.
Ja, ja, doch.
Also bei dem Buch hätte ich es jetzt komisch gefunden, wenn es da jetzt irgendwie...
Nee, ich meine auch so generell Literatur.
Doch, dann natürlich schon. Also ich glaube
auch.
Man mag ja, also es kommt drauf an, also Coco wird das jetzt auch hassen, was ich sage, aber ein wenig Leben. In jeder Folge muss einmal.
Da ist ja auf jeder Seite eine Tragödie.
Ja, genau. Ja, ja, voll. Aber das finde ich natürlich auch krass, weil da geht es ja um eine Person im Vergleich zu ganz vielen Personen. Mhm. Und da kann man viel besser diese Bindung aufbauen. Also das hat mich viel mehr berührt als jetzt da, obwohl da ja auch super viel Schlimmes passiert. Mhm. Das hat mich nicht so berührt, weil ich keine Bindung zu den Personen aufgebaut habe. Das ist natürlich... Mhm. Irgendwie dann auch nochmal was anderes.
Kannst du ein Buch ohne Tragödie nennen?
Ich überlege gerade darüber.
Umlaufbahn?
Ist ja eigentlich auch, da geht es ja um das Ende der Welt am Ende.
Ach komm.
Witzigerweise geht es bei den Holländerinnen um diese Tragödie. Also das ist alles etwas Tragödie. Und da habe ich gelernt, und das habe ich jetzt nochmal schnell, weil ich schon wieder vergessen habe, da habe ich gelernt, woher der Begriff Tragödie kommt. Und das muss ich euch erzählen.
Ja, gerne.
Denn das ist griechisch, Überraschung, und bedeutet Bockgesang. Und Tragos ist der Ziegenbock, der geopfert wurde. Der Gesang des Bocks, und da geht es nämlich um dieses, genau, die frühere Chöre sollen Ziegenfelle getragen haben, der Bockgesang wäre dann ganz wörtlich zu verstehen, bla bla bla, der Preis war ein Bock, eine ältere These, der Sieger eines dramatischen Wettstreits bekam einen Ziegenbock als Preis. Und ich fand das so wahnsinnig witzig, dass in der Tragödie im Wortursprung ein Ziegenbock vorkommt.
Ja, das, aber das mag ich mir.
Ja, das kam nämlich bei den Holländern drin und da war ich so.
Ziegenbock,
Ziegenbock. Ich überlege gerade, ob ich Bücher gelesen habe ohne Tragödie. Nee, du hast recht, es ist eigentlich in die. Du brauchst
einen Blott, der reinknallt. Ja. Ich finde, da ist ja die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel, wo auf Seite 1 die Mutter Suizid begeht. Ja. Das ist so für mich das Paradebeispiel. Einmal ins Gesicht geschlagen bekommen und dann kannst du anfangen, die gute Geschichte zu erzählen.
Eines der krassesten Bücher. Ja. Ich fand das so gut.
Also und da auch über diese ganzen feministischen Bücher, die ich jetzt in den letzten Jahren gelesen habe, da geht es immer einmal tief unter die Gürtellinie und dann geht's los.
Ich überlege gerade noch, ob so. Es ist ja dann letztendlich ein ereignisloses Buch.
Also es ist ja auch so, zum Beispiel im Film gibt es ja, also als Beispiel muss ich ja immer an dieses Solarpunk-Genre denken. Das ist so, also Disney hat, glaube ich, A Strange World oder so. Auf jeden Fall geht es darum, um eine Welt in der Zukunft, in der die Menschen mit grüner Energie arbeiten und so. Natürlich gibt es im Plot dann so einen Einschnitt, nämlich irgendwie, ich glaube, die Energie... die bekommen die Energie gerade nicht mehr und dann suchen die eben die Lösung. Aber in dem Plot gibt es keine richtigen Bösewichte. Also alle machen halt irgendwas, aber am Ende kann man verstehen, warum sie es gemacht haben. Mhm. Und am Ende kommen sie zu so einer guten Lösung und es ist so eine, keine Dystopie, sondern so eine, so könnte es auch sein. Aber der Film wurde auch total zerrissen, dass es ja so total langweilig wäre. Und ich bekomme also... Manchmal frage ich mich so, muss man einfach besser werden darin, auch so glückliche Sachen zu erzählen. Also nicht, dass ich das könnte, aber ich frage mich das nur, weil es muss ja möglich sein, irgendwie eine gute Geschichte zu schreiben, die irgendwie ohne dieses so, aber das ist auch nur so ein Gedanke, zu dem ich keine Antwort habe.
Also mir wird nicht mal ein Fantasy oder ein Märchen oder nichts einfallen, wo nicht eine krasse Sache passiert ist, wo man denkt, ach Mann, das hätte ich mir jetzt auch gerne gespart.
Also unser Freund ChatGPT sagt an dieser Stelle...
Ich hasse ChatGPT, das ist mein nicht Freund, mein Freund. ChatGPT, ja, bitte.
Sagt an dieser Stelle, dass es tatsächlich sehr selten ist. Es gibt allerdings Romane ohne Tragödie und es gibt als Beispiel, und jetzt haltet euch fest, Marcel Proust.
Ich weiß nicht, wer das ist.
Das Marcel Proust hat so ein... Wie beschreibt man, der Flo kann uns da, glaube ich, einen längeren Vortrag darüber unterhalten. Das ist sozusagen ein literarisches Floß, der Kameramann da hinten steht hier. Es ist ein mehrbändiges Epos auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wo es eigentlich um, da geht es eigentlich um alles und nichts. Mhm. Und es ist so die größte Mutprobe des Intellektuellen oder der Intellektuellen, das mal durchzulesen. Und ich kenne auch eine Person tatsächlich.
Deine Mutter!
Nein. Ein richtiger Aschreiner,
ja?
Sozusagen universitärer Intellektueller, der auch an der Universität weiterarbeitet und im literaturwissenschaftlichen Sektor forscht und schreibt und existiert. Und der hat mir mal auf einer 90-minütigen Rückfahrt aus Brandenburg nach Berlin erzählt, was diese Faszination dieses
Buches
ist. Und ich habe danach diese mehreren Bände von Marcel Proust lesen wollen, weil er hat es so krass begeisternd mir beschrieben, dass ich immer mal überlegt habe, ob ich den mal einlade für eine Folge, die sehr wenig Menschen hören, warum es sich lohnt, dieses Buch zu lesen.
Ah, ja.
Oder diese Bücher zu lesen.
Also ich wäre dabei.
Ich auch.
Ja. Weil ich sage das, weil er kommt ja hier drin vor. Also deswegen, er kommt ja bei Lazar, kommt ja Proust vor. Eben, das wird doch da, dieser eine, der da, das immer, irgendjemand liest es doch in dem Buch, haben wir doch gerade vorhin gesagt.
Ich glaube, Kafka habe ich mich erinnert.
Also Wolf war ich Kafka, erinnere ich mich auch. Ich habe Proust gesagt, deswegen bin ich die Urheberin des Gedanken, aber ich würde jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen.
Okay, aber Kafka ist jetzt so...
Das ist was anderes. Also,
hä, ja, aber geht das zeitlich überhaupt aus?
Okay, Kafka zu lesen?
In dem Buch?
Ne, da, also Kafka sozusagen wurde gelesen ab frühes 20., also 1930?
Ja, da finden wir, glaube ich, in den 50ern.
Ja. Da, also in den 50ern kannst du Kafka, da kannst du Kafka auf jeden Fall lesen, okay, weil der war ja auch verboten in sozialistischen Ländern. Also es war ja ziemlich hypig, Kafka zu lesen. So, den, da empfehle ich im Übrigen eine Dokumentation. durfte ich, haltet euch mal fest, da bin ich richtig stolz drauf, bis heute, neben Daniel Kehlmann und Rüdiger Safranski über Franz Kafka reden.
Oh, das ist aber krass.
Ja.
Kann man das noch irgendwo sehen?
Das kann man noch irgendwo sehen.
Ich verehre ja Daniel Kehlmann. Was ich ja sehr selten laut offen ausspreche. Ich durfte den mal kennenlernen. Der ist auch noch sympathisch.
Hast du was
von Daniel Kehlmann gelesen?
Das macht richtig Spaß.
Wirklich, das macht wirklich...
Daniel Kehlmann macht richtig Spaß. Das ist wirklich so, du setzt dich einmal in diese Schlitterbahn und du schlitterst bis durch das Buch. Du musst gar nichts machen. Die Augen bewegen sich über die Seiten, du liest es und du findest es toll.
Der kann wirklich toll schreiben. Jetzt ein richtiger Hot Take. Daniel Kehlmann ist der erwachsene Mann, der das so schreibt, wie Lazar ist. Aber auf End-High-Level gut. Mhm. Und ohne viel in Bücher reinpacken zu müssen. Also Lichtspiel hat mich tatsächlich auch, also mir ist schon klar, warum er den Blurb so geschrieben hat. Die Texte sind sich sehr ähnlich. Es geht auch um Nazi-Zeit und einen Regisseur. Hast du Lichtspiele gelesen?
Das ist
doch
hier Charlie Chaplin, oder?
Nee, da geht es um einen Regisseur.
Ah ja.
Der hat diesen auffälligen Namen.
Nicht Charlie Chaplin, sondern...
Ja, der hat so einen Namen, da bin ich 100 Mal drüber gestolpert. Es geht um den Regisseur in Nazi-Zeiten und der soll für die Nazis Filme produzieren, flieht... Ich will seine Familie und Mutter beschützen. Und dann geht diese Filmrolle verloren. Ein riesen, also wirklich ein wahnsinnig gutes Buch, auch enddick. Und Daniel Kehlmann...
Papst,
danke. Der kann mit sehr viel weniger solche Szenerien hochheben, die historisch wahnsinnig richtig und beeindruckend sind. Und er ist halt ein krasser Cineast. Dann geht es noch krass ums Kino. Also wirklich ganz, ganz toll. Die Szene im Kino in Lichtspiel, da füllen sie ein Kinosaal oder ein Schauspielsaal und stehen nur schon komplett ausgemerkelte Jüdinnen drin. Und der Kameramann sitzt auf so einem Schwenkarm, wie man das früher gemacht hat, und er fängt an, diese wahnsinnig kranken Menschen unter sich zu regeln. Ja, guck mal, Gänsehaut, das ist so krass geschrieben. Und ich lese wirklich nicht gern über Nazis, das ist nicht meine Epoche, das zieht mich so krass runter. Das ist so ein feiner Geniestreich, diese Szene. Also wenn Nelio älter wird, wünsche ich ihm, dass er so schreiben kann, wie Daniel Kehlmann ist, haut aber sehr in eine Kehle.
Ich stelle gerade fest, dass seine Armbänder die ganze Zeit klappern.
Das ist mein Trademark. Also lese bitte mal Daniel Kehlmann. Aber fange ich mit Lichtspiel an. Der kann wirklich wahnsinnig gut schreiben.
Okay.
Ich hoffe, er hört das. Irgendwer hört das und spielt ihm das vor, weil ich bin wirklich ultra von dem.
okay, dieses Jahr werde ich mehr lesen und auch zu Ende lesen.
Mit was sollte man denn bei Daniel Kehlmann anfangen?
Ich finde, Vermessung der Welt ist das beste
Vermessung
Buch.
Vermessung der Welt.
So, ja, das hat man schon mal gehört.
Ich habe Vermessung der Welt in einer Hängematte im Urwald gelesen und fand das ganz toll. Es hat mir so wirklich...
Ein Easy Read!
Ja.
So, nee, ich habe wirklich so, das war für mich, als ich wirklich dann, war wirklich im tiefsten ja. Urwald mit Florian, unserem Kameramann, und habe immer abends zur Entspannung, weil das sehr gefährlich dort war, habe ich mich in diese Welt von Alexander von Humboldt begeben und fand es so schön. Das
ist wirklich toll.
Ich muss euch wirklich was Schlimmes sagen.
Oh nein.
Ich habe das schon mal angefangen.
Sorry. Lies es einfach nochmal.
Versuch mal Lichtspiel.
Lichtspiel.
Jetzt doch?
Ja, versuch mal Lichtspiel, weil das der modernste Text ist.
Okay.
Und die sehr junge Personen sind. Vielleicht ist das nicht so weit weg.
Wollen wir abschließend nochmal, wir haben noch nicht darüber gesprochen, was unsere die Verlosungen gemacht haben. Also die drei Menschen haben ihre drei Bücher bekommen. Also jeder eins, nicht jeder drei.
Ich weiß aber nicht, ob alle drei auch uns eine
zwei
Nachricht
davon
geschrieben haben.
Glaube ich.
Genau, also wir haben insgesamt drei Nachrichten bekommen.
Yes!
Leute,
also mit dem Ziel, wir sind am Ende des Jahres auf einer Bühne. Drei Gäste haben wir schon mal.
Mehr, wir haben noch auch alle Freunde und Familie.
Brauchen wir noch nicht. Was haben die gesagt? Was war das Feedback?
Also, die haben alle drei geschrieben, niemand wollte uns eine Sprachaufnahme schicken, weil es ist natürlich immer schön, das dann einzubauen und die Leute selbst sprechen zu lassen. Soll ich das vorlesen?
Oder du kannst es auch
zusammen. Soll ich zusammenfassen? Ich habe ja vorhin kurz einmal schon gesagt, dass eine Person was Positives gesagt hatte und die anderen beiden das auch eher negativ gesagt haben. Und das schließt sich eigentlich total an unser Gespräch an. Also, und deshalb auch so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe. Es ging nämlich bei dem Positiven vor allem um die Sprache, dass es einfach wunderschön geschrieben war und deshalb einfach eine tolle Geschichte war. Und bei den anderen beiden ging es genau um den Plot, dass es irgendwie ein bisschen überfordernd war, zu viele Geschichten auf einmal, zu viele Charaktere. Die eine Person hat auch Coco zitiert, dass es vielleicht ein Buch ist, nicht für jedermann und nicht zu jeder Zeit, aber dass es generell ja kein schlechtes Buch ist. Also ich glaube, niemand hat gesagt, dass es generell ein schlechtes Buch ist. Und die beiden haben auch bewertet, und jeweils, glaube ich, 3,5 und 2 von 5 Punkten vergeben.
Das machen wir jetzt auch nochmal.
Ich wollte nämlich auch gerade sagen, wollen wir das auch bewerten?
Das machen wir auch. Ich höre mal diese X von 5 Sternen.
Von 5.
Ja, von 5. Also vielleicht kommen wir noch einmal, ich glaube, es ist wirklich kein schlechtes Buch.
Nein.
Ich möchte ein Beispiel geben für ein schlechtes Buch. Die Biografie von Dieter Bohlen ist ein schlechtes Buch.
Hast du die gelesen?
Die lag in der Buchhandlung. Oh, meine Mutter hat gesagt, sie verkauft es nicht. Und dann einmal ganz kurz kam die, bevor die, da mussten ja auch so Dinge geschmerzt werden. Und das ist wirklich richtiger Schrott.
Also es wird euch jetzt überraschen, aber ich würde sagen, das Buch ist 4 von 5. Obwohl es nicht mein Buch ist, aber es ist handwerklich wahnsinnig krass gemacht.
Okay, also Coco kriegt eine 4 von 5. Das kommt auf das, weißt du, auf die Taschenbuchaufgabe. Kommt Coco, 4 von 5 Sternen.
Das ist halt also Robert Verlag, meldet euch bitte. Es kostet natürlich.
Luca.
Boah, ich schwanke zwischen 2,5 und 3. Aber das, ich will es auch nochmal sagen, es ist wirklich ein gutes Buch. Nur nicht für jede Person.
Hast du? Ich musste früher im Volontariat zu der Zeitung, für die ich gearbeitet habe, immer die Leserbriefe schreiben, weil wir nicht Leserbriefe bekommen haben. Hast du selber gerade uns diese Nachricht geschickt? Okay.
Ja. Nein. Ich erkenne die Meisterleistung hinter dem Buch. Ich erkenne das Herzblut, was in das Buch geflossen ist. Man liest ja manchmal auch Bücher, denkt man sich so, aber da, ich spüre schon, dass da viel hinten dran steckt. Es war vielleicht einfach nicht mein Buch. Und vielleicht habe ich auch was anderes erwartet. Mehr Märchen, mehr Saga. Mhm. Sowas, also genau, ich glaube deshalb eher so zwischen 2,5 und 3.
Okay, festlegen. 2,5 oder 3?
Boah, ich hasse es ja, mich festlegen.
Jetzt los, 3?
3.
Okay. 3 von 5.
Ja, 3 von 5.
Ich glaube, ich muss auch 3 von 5 sagen. Genau, also ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Chaos im Kopf nach dem Lesen des Buchs, als dass ich eine 4 oder eine 5 von 5 geben könnte. Aber ich finde auch saukrass, was er geleistet hat. Ich finde auch, also es muss ja für ihn auch super krass gewesen sein, das zu schreiben, weil es ja inspiriert an seiner eigenen Familiengeschichte ist. Und dadurch ist es ja auch nochmal besonderer. Und ich glaube, es wird für ihn, schätze ich mal, immer ein besonderes Buch bleiben, eben weil es so persönlich ist. Und gehört ja auch immer viel Mut dazu, sowas auch der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und genau, ich bin sehr fasziniert davon, wie er schreiben kann. Ich würde auch nochmal ein Buch von ihm lesen.
Ich auf jeden Fall auch. Also das ist ein sehr guter. Würden wir alle nochmal ein Buch von ihm lesen?
Auf jeden Fall.
Ja, ich bin total gespannt, wie sich dieser Autor entwickeln wird, was der uns noch geben wird, auch wie schwer das für ihn sein muss, jetzt das nächste Buch.
Vor allem thematisch. Was will er noch schreiben?
Aber ich würde mir was richtig Junges wünschen. Ja. So ein total modernes Thema.
Ich ziehe nach Berlin noch unter Decke das Bergheim.
Von Wien nach Berlin. Und dann lernt er da die Liebe seines Lebens in Berlin kennen und dann nutzt der Slang.
Dann bin ich raus. Dann kriegt er nur noch einen Stern.
Ja.
Cool.
Fertig. Ja, du musst auch.
Du?
Also ich gebe auch diesem Buch, meine Goodreads-Wertung würde ich jetzt hier sagen. Ich habe dem Buch eine 3/5 gegeben. Mhm. Genau aus all den Gründen, die ich gesagt habe. Es hat mir gefallen, es ist toll geschrieben. Es ist ich bin begeistert von diesem Autoren und will wissen, wie sich dieser Autor weiterentwickelt. Aber habe ich das Gefühl, dass ich eben zu oft diese Art Bücher schon gelesen habe, die so bemüht mit ihrer eigenen Sprache umgehen. Und dass es eben eine Artistiknummer ist. Also dass ich Teil eines Flickflacks eines Literarischen geworden bin. Und das hat mich einfach zu wenig nachhaltig berührt. Insbesondere, weil ich im Rahmen der Bücher, die ich darum herum gelesen habe, die alle so krass sind, da habe ich dann einfach nochmal gemerkt, ja okay, man braucht mehr als eine schöne Sprache und eine tolle Geschichte. Die Geschichte ist ja gut. Die erzählt, um ein nachhaltiges Buch zu machen. So. Zum Beispiel, ihr kennt ja meine Haltung zu 22 Bahnen. Ich habe über 22 Bahnen mehr nachgedacht als über dieses Buch.
Ah, interessant.
So, das Buch war einfach vorbei. Und dann habe ich so, es war vorbei. Und 22 Bahnen hat mich mehr beschäftigt. Ich war länger wütend. Habe länger über Caro Wahl nachgedacht als Autorin, über die Rolle von Sprache, die Wichtigkeit von Sprache, als in diesem wirklich krass lackiertem Fußboden als Buch.
Ah, das war bei mir genau andersrum. Ich habe viel mehr über ihn mir reingezogen und ich fand ihn dann sehr sympathisch. Also, ich finde ihn sympathisch. Aber er hat in einem Interview gesagt, er wurde gefragt, warum sollten Leute dein Buch lesen? Und er hat gesagt, damit ich mehr Geld verdiene.
Das finde ich super. Das find ich,
iconic.
Da sind sie ja, Caro Wahl, er ist sehr ähnlich. Damit ich mir auch einen blauen Audi. Ich darf es nicht falsch sagen. Ich habe es ja irgendwann falsch gesagt. Und wurde ich ja dafür.
Babyblaues ist es.
Babyblau, ja. Finde ich super.
Aber das will ich auch. Und dafür lohnt sich das dann auch zu kaufen.
Also ich bin dankbar, dass es so eine Bücher gibt.
Reich.
Ja. Ich bin dankbar, dass noch Autoren und Autorinnen reich werden durch Literatur, weil das ist wichtig.
Und vor allem so junge Personen, gell?
Kommt aber aus einer Adelsfamilie.
Oha.
Aber einer Verarmten.
Einer Enteigneten.
Ja. So, ja, gut.
Aber ja, und ich meine, abschließend vielleicht aus meiner Perspektive noch, ich soll ja die Geschichte meiner Großmutter aufschreiben, die wir uns alle bei German Guild jetzt gerade angucken, ein ZDF-Projekt. Und ich habe dann meinem Verlag geschrieben, lieber Verlag, ich würde es gerne so wie Lazar machen, nämlich so kaleidoskopisch. Mhm. So, ich will kein Sachbuch über meine Oma schreiben und über die Geschichte meines armenischen Großvaters und allem Pipapo, sondern ich will das wie so ein, das ist ja ein Kaleidoskop. Da sind so viele, also jedes Kapitel ist eine andere Farbe.
Das finde ich aber ein sehr schönes Adjektiv jetzt für dieses Buch.
Genau.
Kaleidoskopisch, das ist es wirklich.
Und ich möchte gerne, und das ist ja, also er hat mich inspiriert und ich meine, das ist ja wirklich das Schönste.
Ja, was man dann gibt doch auch die 4. Jetzt sei doch nicht so geizig mit deinen 3,5.
3 habe ich gegeben.
Ich habe das Gefühl, nach dem Buchclub gefallen mir die Bücher aber auch immer noch ein Tick besser.
Okay, 3,5, ich gehe hoch.
Am Wochenende wirklich habe ich nur geflucht über dieses Buch, weil die ganze Zeit, ich lese jetzt, niemand kann mich aufhalten. Ich lese jetzt dieses Buch, das war zu Hause wirklich ein Running Gag. Ich habe natürlich nicht gelesen, sondern Mahjong gezockt. Und jetzt sitze ich hier und gebe eine 4, weil es einfach, wenn man mit euch redet, das ist wirklich handwerklich krass. Es ist einfach ein krasses Buch. Ich würde es nicht jedem und jeder empfehlen, aber...
So.
Was lesen wir nächste Woche?
Ja, das, also jetzt wird's aber was Leichtes.
Oh. Finde ich gut. Ich finde es gut, was Leichtes. Komm, wir lesen mal.
Rumo von Walter Mörs.
Ist ja ein neues Walter Mörs gekommen.
Habe ich schon gelesen.
Habe ich immer wieder vor mir hergeschoben, weil meinem Kopf sehr so gut geht gerade und ich gerade so schwere Bücher lesen kann und mich darüber so freue. Deswegen habe ich Rumo wieder ein bisschen weggeschoben und lese jetzt wirklich dieses eine Monströse, habe ich glaube ich gestern erzählt, in der Mittagspause, glaube ich. Dieses über den Vietnamkrieg irgendwie, was ich jetzt am Anfang des Podcasts. Das können wir aber nicht.
Dass du meine Empfehlung liest.
Das war Good Girl, ne? Das lese ich auch noch. Das ist ja drin im Lesestapel. Also was lesen wir im Buchclub? Wollen wir was Altes lesen, was Neues lesen?
Boah, ich habe jetzt auch, glaube ich, nicht...
Wir haben ja gerade eine Schülerpraktikantin, die Folge schneidet. Wollen wir sie kurz fragen?
Nein.
Okay. Also ich hatte, ob das ein leichtes Buch ist oder nicht. Ich habe das Buch schon gelesen, aber wir hatten ja auch schon darüber diskutiert. Ne? Und das ist auch schon sehr, sehr lange her. Aber ich hatte letztens... Ich habe das auch schon mal jemandem von euch gesagt, aber ich hatte letztens noch mal mega Bock, Die Taube zu lesen.
Ah, von Patrick Süskind.
Ja. Ich finde das, also ich erinnere mich, dass das Buch einfach so ein bisschen komisch war. Also es war so ein bisschen absurd. Und irgendwie, also es ist auch verrückt ein bisschen. Und ich habe irgendwie Bock, einfach darüber zu reden oder Leute darüber reden zu hören, Genau, und fände es irgendwie cool, wenn das, ja, wenn wir das, und außerdem ist, also in dem Buch erscheint ja eine Taube und dann ändert sich alles. Und mir ist auch schon mal eine Taube in den Schal gefallen. Und ich habe mich dann, also, und dann ist mein Tag wirklich ganz schief gegangen an einem Tag. Also, es ist eine längere Geschichte. Ich bin so mit dem Fahrrad unter einem Baum entlang gefahren und dann ist so eine Taube wirklich einfach so runtergefallen in meinen Schal. Und da war sie so 2 Sekunden drin und habe ich so gemacht, dass sie rausgeplumpst. Aber sie war am Leben.
Das ist krass.
Ja, und dann,
das ist super eklig.
Das war wirklich ekelig. Und ich bin dann so in die Uni gekommen, habe es allen erzählt, aber niemand konnte das so ganz verstehen, was ich gefühlt habe. Außer dieses Buch.
Genau. Ich habe die Taube nie gelesen.
Ich auch nicht. Aber ist ja gut. Ich meine, am Ende entscheidet eh die Community.
Die Community entscheidet, genau. Aber das wollte ich einmal hier.
Wie viel Angebot machen wir denn? Die Taube?
Die Taube.
Jeder macht eins, würde ich sagen.
Oha.
Gut, dann würde ich mal, ich gehe jetzt, bin gerade, ich bin mal auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Ich hab's gerade gesehen.
Weil ist das erlaubt? Okay. Colleen Hoover.
Nee, auf gar keinen Fall.
Habe ich auch gelesen.
Wirklich auf gar keinen Fall.
I'm sorry.
Alle reden über diese Bücher, die machen ständig so Filme, die
du
sind ganz
herrlich. Du kriegst da Ausschlag von, das wirst du niemals, tut mir leid, ich will. Okay.
Und ich finde, für den Buchclub macht es auch irgendwie doch Spaß, andere Bücher zu lesen, weil ich finde, darüber kann man auch nicht so viel
sprechen. Dann möchte ich, also wir wollen was Einfaches, dann möchte ich das neue Dan Brown Buch lesen.
Nein.
Ich will mal sowas lesen.
Sebastian Fitzek.
Ja, das ist hier auch drauf, Sebastian Fitzek, der Nachbar, aber das will ich nicht lesen. Tja, was?
Also dieses Dan Browning ist, glaube ich, nicht so schlecht. Mein Schwager hat das auch schon zu Hause liegen.
Aber ich glaube, da verlieren wir auf viele Tagesbürger für Paulina.
Nee, auf keinen Fall.
Ich schlag's vor.
Nein, gut, wer schlag's vor? Ich bin Community, bitte. Das sind ja meine Follower, die auch mitbestimmen.
Ja, ich schlag für Paulina von Tag, weil ich habe das Tag ist ja ein Freund von mir, Disclaimer. Mhm.
Hast du noch nicht gelesen?
Und ich habe es noch nicht gelesen, weil ich meinen Kopf musste Ruhe finden, weil ich einfach nicht so weglesen wollte, weil es einfach.
Das wird auch so gehypt, das Buch. Deswegen, also steht auch noch auf meiner Liste.
Für Paulina, so. Tagesbürger.
Hast du schon gelesen,
Kuku? Nein.
Für Paulina Tagesbürger.
Ich muss mich noch mal kurz einlesen, aber ich habe. Nee, ich sag jetzt noch nichts dazu. Aber da hätte ich mich.
Das ist mein Vorschlag. Okay. Ich weiß, dass es auf jeden Fall genüsslich zu lesen ist. Das ist jetzt nicht, das haut dir nicht die Beine weg.
Was ist dein Vorschlag?
Oh Mann, ich bin richtig lost gerade, weil ich mich da so gebrügelt habe, dass ich mich richtig blockiert habe für mein nächstes Buch. Nee, bitte mach du erstmal, gib mir noch 2 Sekunden.
Also, wenn wir leichte Bücher. Also, ich hatte. Also, ich wollte eigentlich vorschlagen, der Report der Markt.
Wollten wir nicht ein leichtes
Buch? Ja, aber das habt ihr jetzt erst gesagt. Das hatte ich nicht, als ich erst
mal aber finde ich total cool, weil ich das schon immer mal lesen wollte.
Ich will auch die Serie unbedingt lesen.
Ja, ich auch.
Ja, lesen.
Also schauen, sozusagen Handmaid's Tale als Buch. Das ist original.
Das habe ich schon gelesen.
Von Margaret Atwood.
Aber das ist nicht leicht.
Nein, natürlich nicht. Aber das wäre jetzt.
Ja, gut, aber ich finde es trotzdem ein cooler Vorschlag, weil ich das immer mal lesen wollte. Und so ein Buchclub, der zwingt einen ja dann auch so Bücher mal zu lesen.
Deshalb, ich schlage hier auch nur Bücher vor, die ich mir nicht selbst kaufe.
Die Bibel.
Wäre auch mal interessant.
Ja. 14 Minuten abgearbeitet. Also, Margaret Atwood, Report der Markt, Tagesbürger für Paulina,
die Taube von
Patrick Süskind.
Und das, was ich euch jetzt gleich sagen werde.
Brumo von Walter Mörs.
Erquert von Walter Mörs, das Neue von Walter Mörs. Genial, aber damit dürfen die nicht einsteigen. Die müssen erst Brumo lesen. Boah, ich bin lost, Leute, sag ich euch. Ich würde gerne sowas.
Dass wir vorbereitet sind, auch immer.
Ich würde.
Also, wir waren vorbereitet.
Ich wollte auch sagen,
danke.
Ihr wart wirklich sehr gut vorbereitet.
Ich würde gerne sowas vorschlagen wie die. Wie wäre es denn mal was mit von Wea Kaiser? Die mag ich ja auch sehr gerne. Habe aber schon alles selbst gelesen.
Schlag vor, hau raus.
Nee, ich will sowas vorschlagen wie die. Oh Mann, wie heißen die Unbändigen? Die Unbändigen? Habt ihr dieses Fantasy-feministische Ding gelesen?
Ah, ich habe es davon gehört, aber ich habe es nicht gelesen.
Ja, auch gut feministisch, aber ich habe ja offiziell aufgegeben, Fantasy zu lesen.
Ja.
Das habe ich gestern
an der Mensch erzählt. Okay, dann würde ich das auch nicht vorschlagen.
Nee, aber vielleicht ist das ja der Weg. Vielleicht ist feministisches Fantasy mein Weg ins Fantasy.
Ist es dieses Buch mit dem grünen Cover? Ja, das habe ich auch sehr oft gesehen.
Mit dem Raben.
Ja. Ja, ich lese nie Fantasy und deshalb ich liebe es im Buchclub mal andere Sachen
gut lesen. Dann schlag das bitte jetzt vor, ganz laut und deutlich.
Ich schlage die
Du gewinnst dann am Ende
Das ist so gemein.
Aber Leute, der Report der Markt, das ist wirklich, glaube ich, auch krass.
Die Unbändigen von Emilia Hart.
Okay,
ich teile es einfach mal nicht auf meine
Bekannte. Doch,
wir wollen das
so. Wird geteilt. Mach das auch bei mir. Und dann werden wir mal gucken, was daraus kommt.
Aber am spannendsten wäre tatsächlich Tagesbürger zu lesen, auch für mich, weil ich da so sehr viele Vorbehalte.
Für Paulina will ich auch schon sehr lange lesen. Ja. Habe ich auch schon so krass viele Sachen dazu gehört.
Ja, auch.
Deshalb bin ich eigentlich auch sehr. Eigentlich finde ich alle, finde ich alle vier Sachen sehr, sehr gut. Würde ich alles gerne lesen.
Ja, es brennt mir richtig, das zu sagen, warum Tagesbürger so schwierig ist, weil die jüdische. Ich sag's jetzt einfach, ich lasse mich eines Besseren belehren. Ja. Wenn ich Fehlinformationen, tut es mir jetzt schon leid. dass die jüdische Gemeinde sich da sehr gewehrt hatte, weil er schreibt ja über...
Nicht bei Für Polina.
Genau, in dem anderen Buch Stella. Über diese jüdische, gab's weibliche... Genau,
ja.
Und das finde ich schwierig. Muss ich sagen.
Ah, das finde ich interessant. Das sollten wir diskutieren.
Ja, das muss ich mich aber wirklich erst nochmal...
Ich habe das damals aus literarischer, also auch begleitet oder beobachtet, diesen Shitstorm, und fand den wirklich, wirklich, und da war er nicht mein Freund, da kannte ich ihn noch nicht. Mhm. Absolut unfair.
Ah ja, der Shitstorm war unfair?
Der absolut
unfair. Gab es jemals einen fairen Shitstorm?
I
doubt it. Ich glaube, das ist immer auf irgendeiner Ebene.
Aber das war ja, also ich gebe dir, stimmt, es gibt, du hast vollkommen recht, es gibt Shitstorms. Also, das war eine Debatte im Feuilleton. Das war ja nicht, dass auf Instagram Leute geschrieben haben, Tagesvölker darf nicht sowas machen, sondern er wurde sozusagen vom Feuilleton zerrissen, dafür, dass er diese Geschichte erzählt, einer Frau, die kollaboriert als Jüdin, um selber zu überleben. Ich glaube, so habe ich es ganz grob zusammengefasst. So.
Ich muss erst.
Dafür hat er wirklich einen riesen Shit aus dem Feuilleton bekommen, dass das nicht ginge. Darüber dürfe man nicht so schreiben. Und genau, also ich finde, die Debatte darf es geben, wie kann man solche Geschichten erzählen.
Ja.
Aber sozusagen, da ging es darum, Tagesbürger zu zerstören. Und das fand ich, das ist ja, also die Lust des Kulturjournalismus, Personen zu zerstören.
Ja, das ist, ja, Katastrophe, keine Frage.
So. Deswegen finde ich, das können wir das auf jeden Fall diskutieren.
Und vor allem ist es vielleicht auch von mir jetzt völlig falsch, jemanden, der sich vielleicht erklärt hat und vielleicht auch gesagt hat, okay, ich sehe das ein und war, ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Ist es falsch, auch zu sagen, okay, ich lese das nächste Buch auch nicht? Weißt du, also vielleicht ist das auch nicht
total cool. Finde ich eine Debatte, die wir führen können.
Da habe ich Respekt vor, sage ich dir, wie es ist. Da sagst du auch mal ganz schnell, was falsch ist. Weil eigentlich bin ich ja immer für neutral auf Menschen gucken, ist Tagesbürger, ich würde mich gerne mit ihm unterhalten, wie steht er dazu? Ich habe da gar nichts, sondern habe so von der jüdischen Gemeinde gehört, auf gar keinen Fall. Und dann beziehe ich sofort Stellung und sagst, okay, wenn eine ganze jüdische Gemeinde, explizit die weiblichen Autorinnen, denen ich Folge sage, sagen, hey, das ist nicht mehr supportable, dann supporte ich das natürlich nicht. Aber ist halb gar, gell?
Ja, also wir können uns ja damit auseinandersetzen im Kontext von Für Polina. Die Frage ist doch total spannend.
Total.
Sozusagen, wie gehen wir mit Autoren, Autorinnen um, deren Bücher kritisch betrachtet wurden? Und wie lesen wir ihre Werke danach weiter? Weil das ist ja eine Frage, mit der auch ich mich auseinandersetzen muss. Auch mit meinem Schaffen. So.
Ja, also super interessant. Also ich als Coco habe ja bei dir nie irgendwelche Zweifel gehabt, dass ich erst mit dir rede und dann dich verurteile und dich dann mit harten Witzen fertig mache.
Ja.
Mit ihm habe ich nicht die Chance zu reden. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kriege nur das mit, was alle sagen von außen, und bin sofort so, okay, das hat Gehalt. Ich mache es dann auch nicht mehr. Das ist natürlich, also du kannst ja nicht mit jedem reden. Gell? Ich kann jetzt auch mit Donald Trump nicht reden und mir ein Bild drüber machen, sondern glaube der breiten Masse. So. Aber bei Tagesbürger, der ist ja nicht unerreichbar. Gell? Das finde ich super interessant.
Vielleicht will er ja auch vorbeikommen.
Vielleicht will er vorbeikommen. Ich kann ihn auf jeden Fall fragen. Cool, vielen Dank.
Stimmt ab. Verlosen wir wieder Bücher?
Wir verlosen dann wieder drei
Bücher.
Stimmt
nicht für mein Buch ab, damit wir nicht dieses bei meinem Buch lesen.
Ich fand alle vier Vorschläge gut.
Ich fand dieses Gespräch mit euch dreien auch wieder sehr schön.
Vielen Dank.
Ja, es war sehr toll.
Ah, das ist so, guckt doch, wie lebendig und schön Literatur ist. Ist das nicht toll?
Also ich finde es wirklich sehr schön, weil ich finde, danach hat man so ein ganz anderes Bild auf die Bücher, die man gelesen hat. Es ist wirklich, ich gehe raus mit einem ganz anderen Gefühl, als ich hier reingegangen bin über das Buch.
Ist echt. Und so ist auch gutes Buch empfehlen. Wenn du eine Buchhändlerin vor dir stehen hast, die für die Bücher so brennt, wie wir jetzt gerade hier, also oder so detailreich das besprochen haben, verkaufst du ganz anders, als wenn du nur sagst, ja, das ist ein gutes Buch.
Ja, und ich wollte dem Buchclub auch einmal danken, dass ich durch ihn Bücher zu Ende lese.
Stark. Ja, Kati, go.
So, bis in 4 Wochen.
Ja, cool.
Ja, bis dann.
Schön.